Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 93. Niki Boy, wir nähern uns der 100. Und wie sollte es anders sein? Natürlich war der heutige Chat von den Olympischen Spielen geprägt, vom unglaublichen Rennen der Frauen, beide deutschen Mädels in der Spitzengruppe, Lisa Tschertsch und Laura Ludwig.
Nochmal eine schnelle Anmerkung hier aus dem Schnitt. Laura Lindemann meinte Nils natürlich. Es war schon spät, nach 23 Uhr haben wir das Intro dann erst aufgenommen. Aber jetzt weiter hier.
Stürzen und sind raus aus dem Kampf um die Medaillen und dann das Männerrennen. Ein fast schon gekrönter Olympiasieger kommt 1 Kilometer vor dem Ziel. Wendepunkt, auf einmal kommt von hinten dann doch noch Alex Yee. Und die allgemeine Stimmung in Paris, auch ein klein bisschen ja kontrovers diskutiert. Was liefert das IOC da gerade ab? Es gab keinen richtigen Plan B. Was passiert wäre, wenn die Seine unschwimmbar gewesen wäre? Auch da haben wir drüber geredet. Also es wurde auch ein bisschen politisch. Und ganz am Anfang, ich hoffe nicht zu lange, haben wir auch nochmal kurz Status Quo von Nix und meinem Training. Status Quo Richtung Ironman Frankfurt. Es sind nur noch 2 Wochen. Uns beiden geht natürlich ein bisschen die Düse. Deswegen müsst ihr kurz mal so 15 Minuten, glaube ich, aushalten, wo es dann darum geht, wie wir gerade dastehen. Aber es war ein langes Ding, muss ich sagen. Aber es hat viel Spaß gemacht. Und am Ende ging es dann auch nochmal so ein bisschen über die Message, die der Spitzensport der Gesellschaft transportiert, dass es sich lohnt, seine Ziele zu verfolgen, aber auch ein bisschen um Neid und Missgunst, was dann doch auch ab und zu herrscht und was im Hobbysport oftmals verbreitet ist als im Spitzensport. Niki Boy, habe ich was vergessen? Ja, ich habe was vergessen. Doping im Rot. Auch exakt. Das haben wir natürlich beleuchtet. Deswegen ist die Folge auch so lang geworden. Das war natürlich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Es waren ganz viele Themen, proppevoll das Ding und ganz am Anfang, Nils, wir müssen natürlich ein bisschen besprechen, wie es so läuft und ich muss ja auch ein paar Infos noch von dir bekommen, weil jetzt, wo du wieder so viel trainierst, kriege ich dich ja auch nicht mehr ans Telefon, sondern wir sprechen nur noch einmal die Woche beim Podcast. Das heißt, das muss am Anfang einfach sein und ja, ich würde sagen, wir gehen schnell in die Werbung und dann geht's hier los mit dem Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes. Und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein. Alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Genau, im Chat drin und vor mir sitzt Nils Görke mit angedeutetem Race-Schnörres. Er lässt es wachsen. Ich merke, es wird ernst. Ich habe heute ein Bild in deiner Story gesehen, schon mit
Race-Carb.
Heute wurde geballert. Oder wie darf ich das verstehen?
Absolut.
Race-Schnörres und Race-Nutrition.
Ja,
das heißt, das können nur Intervalle gewesen sein.
Race-Schnörres ist ja bei mir so ein bisschen wie Jonas Vingegaard. Ich brauche halt einfach schon Vorsprung. Du hörst irgendwie 3 Tage vorher, rasierst du dich und dann hast du halt einen Thomas Magnum-Schnurres und bei mir, ich muss halt 5 Wochen brauche ich, damit man das überhaupt nur erkennen kann. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich so 3 Wochen. Hast du es gesehen oder
ist
nur
gut.
Nach
2 hast du noch? Ja, doch, genau. Doch. Nee, genau. Sieht man. 2 Wochen hast du noch?
Ja, das, genau. Dann scheiße, nur noch 2 Wochen, Nicky Boy.
Ach, ich bin entspannt, Nils, weil... Du, bei mir ist ja ich habe es ja gesagt, das Kind ist im Brunnen gefallen und ich kann ja in dieser Zeit, die ich jetzt noch hatte, ich kann nur noch retten, was zu retten ist. Und je besser diese 2 Wochen noch laufen, desto besser ist es für mich. Aber schlechter als vor 3 Wochen konnte es nicht werden, nach den 16 Tagen Antibiotika. Also jeder Tag gibt mir so viel Selbstvertrauen, weil jeder Trainingstag, also wenn ich an die ersten Läufe denke und an die Läufe jetzt, dann ist es so wie... erstes Mal laufen und schon so nach 3 Jahren mit Training wieder. Also es geht ja zum Glück dann doch mal ein bisschen schneller als man denkt. Aber ob das dann für einen Ironman reicht, am 18.8. wissen wir mehr. Ja, die heiße Phase beginnt, Nils. Und wir haben uns gerade schon in der Vorbesprechung hier ausgetauscht und du hast schon ganz klar gesagt, Nicky Boy, Taper-Phase. Können wir uns nicht leisten.
Nee. Das war vorher schon, als wir geschrieben haben. Du hast mir gestern geschrieben, ich habe geschrieben, nee, Nicky Boy, heute Podcast wird nichts. Oder ich habe dir es heute erst geschrieben, weil ich gestern tatsächlich mal nicht am Telefon war. Weil so dieses Sozialgefüge Iron Man gestern so ein bisschen durchgeschlagen ist. Bei Anna war dann halt einfach doch irgendwie kein Urlaub. Dann ein bisschen zu viel Training wahrscheinlich. Ich glaube, das i-Tüpfelchen war dann die Olympia-Übertragung. Das hat dann so das war dann einfach too much Triathlon und dann war gestern mal so ein bisschen, musste einfach Family sein. Dementsprechend wurden dann gestern auch die Trainingspläne über den Haufen geworfen. Eigentlich wollte ich gestern auch mit dem Kumpel von Basti noch neue Extensions montieren. Also auch die Payroll für den Ironman wird immer höher. Ich habe mir jetzt noch neue Schuhe
katsching,
bestellt.
Katsching. Oh, das habe ich auch schon gesagt. Schuhe habe ich, bin auch noch nicht sicher, was ich laufe. Weil das ist ja bei mir jetzt wirklich so eine Überlegung. Ich habe es eben so lapidar gesagt. Meine Race Pace wird ja wahrscheinlich so 5er Schnitt sein. Dann ist die Frage, was macht da Sinn? Weil wenn man sich da die ein oder anderen Carbon-Modelle anschaut, die keine Ferse mehr haben, das ist dann für mich überhaupt, kommt gar nicht mehr in Frage. Also das ist Mittelvorfuß, da muss schon 4,30, 4,10, eher 4,0 stehen, damit
also der
dieser Schuh Sinn macht irgendwie.
Der Alphafly ist nix. Und ich habe tatsächlich letzte Woche so einen alten Zoomfly ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also einen von diesen, nicht den ganz teuren von Nike, sondern Vaporfly ist es, glaube ich. Den habe ich irgendwann mal im Sale geschossen. Jetzt lag der 5 Jahre lang im Schrank rum, jetzt wurde er rausgeholt und funktioniert auch. Aber der Schaum, der lässt natürlich nach 5 Jahren einfach auch nach. Der ist dann halt einfach hart und dann habe ich gedacht, ach komm, gönn dir nochmal einen neuen Schuh und habe dann im Sale einen gefunden. Ich hoffe, dass er morgen kommt, weil ich am Samstag nochmal so einen Testday machen will. Da will ich 4 Stunden fahren, jetzt nicht komplett Race Pace und danach dann 1 Stunde laufen. Und da möchte ich dann den Schuh ganz gerne ausprobieren. Aber
ja, das ist schon nochmal wichtig, ne?
Absolut, da wurden dann halt einfach die Pläne von gestern wurden dann halt einfach verschoben und dann hast du mir geschrieben, Race, also ob wir dann heute den Podcast aufnehmen. Habe ich gesagt, ja, heute, natürlich nehmen wir heute den Podcast auf und dann nur noch 2 Wochen und dann eigentlich ja nur noch eine Woche und dann wird getapert. Und dann habe ich dir geschrieben, ich wollte tapern, können wir uns nicht erlauben. Jede Einheit zählt einfach. Also natürlich machen wir jetzt nicht die Woche vorher noch irgendwas Wildes, das schaffen wir auch gar nicht, aber es ist klassisches Tapering, funktioniert wirklich nur, wenn du gut trainierst, das heißt, du hast über mehrere Wochen, über mehrere Monate einen Aufbau und dann fährst du so eine Woche Ruhe, du fährst auch nicht komplett runter, aber du lässt halt einfach so ein bisschen Luft dran an die ganze Geschichte, aber dieses Luft dran lassen, das beinhaltet halt, dass man vorher strukturiert viel gemacht hat und das ist ja einfach nicht der Fall, man muss sagen, wie es ist, wobei ich auch wesentlich optimistischer dem Ganzen entgegengucke als noch vor 3-4 Wochen. Weil vor 4 Wochen ging das Ganze erst los. Und bei mir ist es halt echt krass, der Motor springt halt an. Die alte Band spielt wieder, wie Flo und Basti immer sagen. jede Woche kommen 10 Watt mehr dazu und 15 Sekunden pro Kilometer weniger. Aber wie du es halt schon gesagt hast, es ist halt ein Marathon nach 180 Kilometer Radfahren und 3,8 Kilometer Schwimmen. Und dann sieht das Ganze schon wieder ganz, ganz, ganz anders aus. Es ist halt so eine Mischung aus Panik und Vorfreude. Also die Vorfreude steigt und die Panik steigt aber linear dazu.
Aber du hast ja schon wieder ganz schöne Einheiten abgerissen, ne? Ich meine, du hast schon einen, was hast du, 28er, 26er, du hast in den Long Runs Intervalle eingebaut. Also du hast schon wieder richtig spezifisch die Einheiten, die man machen muss, ne? Practice what you preach.
Genau.
Was du hier im Podcast immer erzählst, wenn ich dich frage, was sind denn so die Sachen, die man nicht weglassen darf? Die hast du schon gemacht. Die fehlen mir. Und mit meinem Fuß und so, ich werde die auch wahrscheinlich so nicht mehr umsetzen können. In der Hoffnung, ich hab's jetzt, das war eigentlich das Geilste. Ich wollte, dass ich mache jetzt noch jeden Tag bei mir auf dem Insta so ein Reel, noch 20 Tage, 19 Tage, 18 Tage bis zum Ironman Frankfurt. Und ich konnte es mir bis jetzt noch verkneifen, aber ich werde es bestimmt jetzt in der Woche nochmal irgendwann machen. Dann war es vorgestern, bin ich 13,4 Kilometer gelaufen und bin dann den ersten Kilometer so ganz langsam losgeschlappt, um so reinzukommen erstmal wieder mit irgendwie 5,30 oder so und bin dann wirklich so auf 4,55, 5,0, 4,50 mal, wenn es leicht bergab ging, so ein bisschen rollen lassen. Hab gedacht, ja, komm, jetzt läufst du einfach mal wieder einen schönen, sauberen 5er Schnitt durch, dass es sich auch wieder nach Laufen anfühlt, so ein bisschen, dass du in deinen Schritt kommst. So die Pace, die ich wahrscheinlich in meinem Leben am häufigsten gelaufen bin, ist einfach irgendwie irgendwas um 5,0 rum, ist einfach so. Und das hat sich dann auch ganz gut angefühlt. Und dann musste ich aber immer, wenn es geklingelt hat und es war so irgendwie 4,55, 5,0 oder so, musste ich immer lachen, weil ich dachte so, ich verkaufe mir das jetzt hier selber als irgendwie einen längeren Lauf einfach oder mal gucken, wie dann, ne, einen Zehner wollte ich laufen, 13,4 sind es gewesen und hatte immer so ein Lächeln auf den Lippen im Gesicht, weil ich dachte, ey Staggy, eigentlich ist das hier 13,4 Kilometer Race Pace.
Wobei natürlich eigentlich viel schlimmer ist, 2,5, 3 Wochen vorm Ironman bei 13,4 Kilometer vom Long Run zu sprechen. Das ist.
Ja, aber es ist ja
wie nein, es ist. Weiß doch,
Was soll ich machen?
Nein, I know. Alles gut. Ey. Aber da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Aber natürlich kannst du jetzt kein 30er laufen. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Dann fliegst du komplett auseinander. Aber ja, gut. Wir sind in 2 Wochen. Machen wir dann einen Podcast, wo es über den Quatsch geht. Deswegen sollten wir jetzt auch nicht zu viel davon erzählen, glaube ich.
Ich will noch ganz kurz, weil wir haben ja so viel Rückmeldung bekommen, jetzt auch von Leuten, die schon Marathon gelaufen sind, also bei uns im Pushing Meets Club, dass gerade im Laufen so diese Leistungsschätzung sehr, sehr gut funktioniert bei ganz vielen Leuten. Funktioniert natürlich nicht immer 100% bei jedem. Und ich wollte dir kurz, ich habe es extra hier rausgesucht, nämlich weil ich über die Race Pace gesprochen habe. Und es hat sich, also wahrscheinlich wird es wirklich so, dieses 5er-Schnitt ist Marathon 3,30. Und der Club sagt mir gerade, meine Leistungsschätzung, ich fange unten an, Marathon 3,27,42. Auf Grundlage meiner letzten Läufe, die ich hochgeladen habe. Halbmarathon 1,39, 10, 45, 09 und 5 Kilometer 21,39. Ein Fünfer könnte ich, glaube ich, schneller vielleicht rausquetschen nochmal so, wenn man dann irgendwie vom Kopf her, da kannst du ein bisschen pushen. Aber es geht halt beim Marathon nicht, da ist halt die spezifische Muskulatur und alles irgendwann weg. Und Ja, dieses so 3,30, 5er Schnitt, das, wenn ich das schaffe, in Frankfurt zu laufen, mark my words, dann bin ich mega happy.
Ja, aber das ist ja eine Prognose, die auf den, also im Rheinmarathon beruht, oder?
Ja, deswegen sage ich ja, wenn ich das in Frankfurt schaffe,
nein, 30, das schaffst du nicht.
Das wäre halt unfassbar
denn,
schnell.
Was bist, nee, du denn, ne? Was bist du denn? Nein. keiner von uns wird die 4 Runden sauber durchlaufen. das wird nicht funktionieren. Wobei Leif Schröder-Grönefeld, der ja in Rot so ein Rennen abgefackelt hat, der meinte dann ja auch so, die letzte Stunde läufst du eh nur über die Hormone. Insofern, wenn das funktioniert. Aber ich glaube, das beinhaltet halt auch da, dass man sich vorher halt einfach richtig gut vorbereitet hat, weil die Hormone, die zünden wir wahrscheinlich schon in Rennstunde 5, 6, 7. Und dann ist von den Hormonen nichts mehr übrig.
Project Rot 3:22:05, also ja. 3:30 kann ich mich von verabschieden.
Nee, vergiss es. Das wird nichts.
Ziel 4er Schnitt, neu definiert.
4 Stunden
Marathon.
4 Stunden.
Ja.
4 Stunden. Ja.
Aber dafür läuft's bei mir auf dem Rad einigermaßen in Ordnung. Da bin ich jetzt mit Johann Intervalle gefahren und die haben sich echt gut angefühlt. Und ich hatte ja irgendwann rumgeheult hier im Podcast auch, dass ich 150 Watt gefahren bin, dass sich wirklich anstrengend angefühlt hat. Das sieht jetzt zum Glück schon wieder ganz anders aus und wenn ich auch mal länger irgendwie 300 Watt fahre oder so, ist das völlig in Ordnung.
Krass.
Also klar ist das lange nicht die Form, wie die ich in Rot hatte, aber wir sind jetzt schon echt bestimmt mal so 10, 15 Minuten irgendwie 330, 340 Watt gefahren.
Oh,
das war völlig okay. Also ja, Radfahren bin ich wirklich gespannt. Das hat sich echt gut angefühlt, aber ich werde, also das war dann genau dieses Thema wieder. Ich habe auch mit Johann drüber gesprochen, wo wir meinten so, ey, wenn man so losfährt, das ist geil und es geht, aber irgendwann ist halt auch da, wenn man nicht so die richtig viele Long Rides gemacht hat, da irgendwann energetisch, muskulär bist du halt einfach leer und wenn du dann noch in den Marathon gehst und schon die ersten 20 Probleme hast, dann wird's halt ein wirklich langer Tag und dann wird's ein richtig, richtig langer. Also wenn man nachher 30 Kilometer gehen muss, dann macht das halt wirklich keinen Spaß mehr.
Nee,
also ich will wenigstens 20 Kilometer durchlaufen können und dann humpel ich das Ding ins Ziel. Das habe ich schon öfter gemacht.
Aber hast du denn jetzt schon Long Rides gemacht in den letzten Wochen? Oder ist der letzte Long Ride,
war das
in Girona?
Nee, also definiere Long Ride, Coach.
4 Stunden plus.
Ja, wenig. Aber so 140, 130 Kilometer, was dann so gerade diese 4 Stunden waren.
Ja, die hast du aber regelmäßig gemacht jetzt.
Ja.
Ja gut, ja. Aber das ist doch okay, das passt doch.
Also, was heißt regelmäßig, die habe ich ein paar Mal gemacht. Und vor allen Dingen ist aber so, dass ich alles jetzt eigentlich so 2:30 eher so Richtung 3 Stunden schon versucht habe zu machen.
Ja, klar. Ah, wird spannend.
Okay, ich muss nochmal einen 4-Stunden-Plus-Ride machen, ich merke schon.
Musst du machen.
Naja.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Mach auch nochmal
so einen Test. Werde ich machen.
Mach auch nochmal so einen Test, ey. Du musst ja keine Stunde drauf laufen, läufst halt eine halbe Stunde drauf. Einmal noch 4 Stunden. Ich habe halt einfach auch tierisch Bock, nochmal Setup.
Vier Rad und eine Stunde laufen.
Mhm.
Okay.
Nee, eine Stunde sollst du nicht, du machst dann halt eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder so.
Nee, Stunde.
Aber nicht, dass du danach dann so kaputt bist, dass du 3 Tage lang nicht trainieren kannst. Das darf halt auch nicht sein. Und dann halt in den 4 Stunden bau ordentlich Race-Pace-Intervalle ein. Und nicht die ganze Zeit am Stück,
auch
sondern
noch.
Naja, du musst ja auch eine Idee haben, was du fahren kannst. Stagi, du musst das schon alles, also du darfst das jetzt nicht.
Ich fahre 230 Watt.
Ach, Bullshit.
230
Bullshit.
Watt.
Niemals. Also 100%, wenn wir danach über dein Powerfile sprechen vom Ironman Frankfurt, bist du safe die ersten 2 Stunden 260, 270 Watt gefahren. Das kannst du gar nicht. Du kommst doch vorne aus dem Wasser raus, dann bist du da die ganzen schnellen Jungs um dich rum, dann merkst du kannst auf 10 Meter Abstand mit denen mitfahren. 260, 270 Watt fühlt sich richtig gut an. Und spätestens, wenn du dann reinrollst in der ersten Runde, dann merkst du, oh, so richtig gut fühlt sich das nicht mehr an. Dann kommt der fiese Anstieg, Eingang der zweiten Runde und dann fährst du die 220, 230.
Ich setze die Kopfhörer ab, dann kann ich gar nicht mehr zuhören, was du hier sagst. Das ist mir ganz egal. Also, ich fahre 220, 230 Watt und also wahrscheinlich wird es stimmen. Aber es wird so passieren, wie du gesagt hast. Aber ich komme dann am Ende halt mit 180 Watt an, weil ich nicht mehr treten kann. Und dann in Summe, weißt du, erst die 260, da habe ich wahrscheinlich dann ein Average von 250 und am Ende dann die 180, 170 Watt, die ich dann nur noch treten kann, dann komme ich auf ein Average von 220 oder 218. 218 Average komme ich dann rein. Was fährst du denn?
Ja, das ist halt. Ich will eigentlich 180 fahren. Ich will eigentlich 180 fahren, aber jetzt haben sich die letzten Wochen 180 angefühlt wie 160.
Also 200.
Ich glaube tatsächlich, nee, dann das funktioniert nicht. Das ist zu viel. Ich glaube tatsächlich, dass auch in dem Setup, ich habe ja schlau investiert. Ich habe ja erzählt, ich habe 165er Kurbeln gekauft. Und das war wirklich eine richtig gute Investition. Wurde ich jetzt auch relativ häufig gefragt, ob man das wirklich merkt. Und ich propagiere das bei den Athleten ja schon länger, weißt du ja selber auch. Haben wir letztes Jahr auch drüber gesprochen oder vor 2 Jahren drüber gesprochen. In den USA ist das schon lange eigentlich überhaupt gar kein Thema, dass die Athleten, egal von welcher Größe tatsächlich auch, 165er Kurbeln fahren. Die kleineren Athleten, wo ich mich jetzt zuzählen würde, sogar eher 162 oder 160 Millimeter Kurbeln. Das war mir jetzt ein bisschen zu gewagt, weil ich bin halt das Kürzeste, was ich bisher gefahren bin, waren 172,5 tatsächlich. Also zu meiner Zeit war das halt einfach so das Ding. Ich hatte ab und zu mal überlegt, 170 zu fahren, aber hab's dann irgendwie nie gemacht. Die Verfügbarkeit war damals auch nicht ganz so einfach und ich hatte auch SRM-Kurbeln und die willst du dann natürlich auch nicht austauschen, weil die einfach sauteuer waren. So, und das Rad, was ich jetzt ja von Flo bekommen habe, das hatte 170er Kurbeln und habe ich echt überlegt, oh Görke, machst du jetzt so einen Aufriss? Aber mir sind halt in den ersten 2 Wochen auf dem TT wirklich immer hinten die Oberschenkelrückseite ist halt immer zugegangen und ich habe halt einfach gemerkt, okay, komm, mach das jetzt einfach. Dann hat Lasse auch nochmal zu mir gesagt, ey, das bringt wirklich was. Und das ist wirklich krass, wie ich das ab dem ersten Ride gemerkt habe, dass ich wirklich mehr Watt fahren konnte, haben wir vorhin auch schon ein bisschen drüber geredet haben. Und die muskuläre Belastung einfach viel, viel geringer war. Und auch, und das ist letztendlich halt auch nochmal dieses, was daran so viel bringt, dass du danach halt einfach nochmal ganz anders läufst, weil natürlich der Hüftbeuger ganz anders entlastet wird, als wenn du lange Kurbeln fährst. Also das war wirklich ein gut investiertes Geld, glaube ich. Und dann habe ich mir natürlich auch noch einen Aerohelm geholt, habe mir auch dabei Lasse das Ding von Pogi geholt. Das ist ja einfach der, ich meine, der ja den Helm hat schon Frodo getragen. Ich weiß gar nicht, ob er ihn bei seinem ersten Hawaii getragen hat. Safe auf jeden Fall bei seinem dritten Platz. Das Ding, ich weiß gar nicht, ob Sam Laidlow das auch fährt. Daniel Beckegaard fährt das. Ich glaube, Laura Philipp fährt den Helm auch. Also der Matt Rohn ist einfach, glaube ich, so. Man kann das bei der Aerodynamik tatsächlich nicht sagen. Das muss man eigentlich messen. Aber es gibt so 2, 3 Helme, die funktionieren einfach bei 90% der Athleten. Und bei den Athleten, die ich betreue, die eine ähnliche Statur haben wie ich, die ähnlich schmal sind und auch ähnlich klein sind, die den Helm fahren, die fahren mit wenig Watt sehr schnell. Deswegen glaube ich,
Basti
dass ich
auch,
genau, Basti auch, Flo auch. Also insofern, ich glaube, dass ich mit 180 Watt schon echt schnell fahren kann. Aber ich bezweifle jetzt auch, wenn ich nicht komplett platt bin nach den 3,8 Kilometer ohne Neo, weil das bin ich mittlerweile fest von überzeugt, dass ohne Neo geschwommen wird bei den Temperaturen.
Ja, das ist
Einfach so. Und ansonsten mache ich so wie Sam Laidlow. Wenn das Wasser zu warm ist, bin ich der Einzige, der dann ohne Neo schwimmt, kann ich mir mit meiner Schwimmstärke erlauben.
You heard it here first.
Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Also ich glaube auch, dass ich, wenn ich nicht total platt bin nach den 3,8, dann glaube ich, wird mir das echt schwerfallen, am Anfang diese Watt zu treten. Aber das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. Also einfach wirklich cool bleiben, weil wie du es halt sagst, ich glaube, ich könnte 200 fahren, aber wenn ich 200 Watt fahre, haue ich halt einfach viel zu viel Zucker raus und das rächt sich am Ende. Und die Frage ist auch letztendlich, was fährst du dann schneller? Dann fährst du vielleicht 5, 10 Minuten schneller, was aber am Ende halt echt Schwachsinn ist. Dann lieber sauber irgendwie 5 Stunden oder knapp drunter fahren mit 180 Watt und dann halt noch einigermaßen fit zum Marathon gehen. Und dann wird sich's halt zeigen einfach. Aber ich glaube, so diese 180 Watt, das ist eigentlich das, was ich jetzt anpeile und was ich auch am Wochenende, wenn ich diese 4 Stunden fahre, die fahre ich dann halt gebrochen. Dann fahre ich dann 45, 2x30, 3x20 Minuten Race Pace Und da will ich dann wirklich diese 180 Watt fahren. Das habe ich mir aber die letzten Wochen auch mal vorgenommen und dann war jedes Intervall 190 bis 200. Aber vielleicht ist es ja auch so. Also der Puls ist auch total niedrig bei den Wattleistungen. Es ist bei 135, das ist so Fat-Max-Puls. Laktat habe ich jetzt tatsächlich noch nicht abgenommen, hätte man auch machen können, aber da wollte ich die Kirche einfach im Dorf lassen. Aber ich habe echt schon richtig Bock. Also ich werde am Samstag mit Race-Einteiler und Helm werde ich hier ganz früh morgens, damit mich keiner sieht. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich halt mittags zurückkomme, dass mich da dann Leute sehen könnten. Aber so die ersten
Macht Fotos.
Die ersten zwei Stunden fahre ich dann entspannt am Deich lang in Race-Outfit, quasi Cup, Nutrition, alles dabei. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich danach dann die Stunde laufen im 420er bis 430er Schnitt anfühlt, was natürlich aber auch viel zu schnell ist für den Marathon. Das werde ich nicht schaffen. Aber 430 ist halt, was du gesagt hast, bei dir die 5er Schnitt, ist bei mir 430er Pace, das bin ich halt immer gejoggt. Also zu meiner Profizeit war es eigentlich eher 4er Schnitt, jetzt ist es dann so 430er Schnitt gewesen. Also jetzt in den letzten Jahren war es eher 450 bis 5. Aber ich denke so 430, gerade auch dann mit Carbon-Schuhen, wie gesagt, da habe ich mir jetzt auch noch neue bestellt. Gab's im Sale, also auch nicht das absolute Topmodell.
Ja, ich muss auch nochmal zuschlagen.
Nur das zweitbeste Modell. Und jetzt reicht das auch. Also neue Einteiler, kürzere Kurbeln, Aero-Helm und neue Schuhe, wobei ich auch schon gestern.
Und Race Nutrition.
Gestern bei der Übertragung müssen wir gleich unbedingt drüber sprechen, damit wir über einen richtigen Sport sprechen.
Na klar.
Dieses Band, dieses Stirnband, das könnte bei 35 Grad, könnte es auch helfen.
Ich habe genau das Gleiche schon gedacht. Das ist,
hast du es schon?
Und das, also, ich habe genau das Gleiche. Dann dachte ich, ja, wenn du da läufst am Main und es wird 35 Grad, dann brauchst du dieses Ding.
Voll.
Und dann habe ich mir gesagt, ey, wenn du da einen 4-Stunden-Marathon läufst mit einem 350-Euro Stirnband.
Vor allem Frotte sieht
mir das dann.
Vor allem Frotte sieht cooler aus. Ein schön, also muss man definitiv sagen. Daniel Beckegaard sah am coolsten aus. Der ist so mit so einem coolen Frotte-Stirnband gelaufen in London. Aber er ist halt auch nur Dritter geworden, muss man halt auch sagen. So, letztendlich.
Also meinst du, wir müssen das auch noch bestellen?
Ich weiß es nicht. Nee, das ist, glaube ich,
wieder so ein Ding, das kommt aus den USA. Das kostet 380 Euro und nochmal 290 Zoll oder so.
Wie meine Extensions, habe ich das schon erzählt, ja?
Ja, hast du schon erzählt. Nicht im Podcast, aber
nee,
ja.
Oh, da habe ich halt gedacht, ich bin ganz schlau, $200. Die Extensions von Sam Long und von Rudi van Berg, also die alten, jetzt nicht die Hightech-Dinger. Hab gedacht, $200 ist ja echt fair. Hab dann nochmal so ein bisschen geguckt, was die in Europa alle kosten. Und da waren die halt alle so bei 350, 400 Euro und das war mir halt einfach zu viel. Und dann dachte ich schon, na gut, Fracht wird wahrscheinlich auch so $20 kosten, Porto auch nochmal $20, hier, 1 Zoll. Und dann waren aber am Porto $50 und dann scheiß 1 Zoll $70. Also wurden dann diese Extensions aus 200 Euro wurden 320 Euro.
Ja, der Europapreis.
Oh Mann, da habe ich auch wieder gedacht, schön, diese Marketingfalle. Aber sie sehen gut aus. Und ich glaube, dass sie auch wirklich an der Performance noch was ändern. Aber nee, dieses Band, ich glaube nicht, dass ich das noch mache. Irgendwann hört es auch mal auf. Aber wenn man dann so richtig schwitzt dann am Main und das kann, ja, also ich erinnere mich wirklich, ich weiß gar nicht, vor 3 Jahren war das, glaube ich, da war das so.
Es wird heiß.
Eieiei. Und das ist ja auch sowas, das leiht man sich auch gerne.
Aber.
Ich habe ja ein paar Athleten, die haben das. Aber
ich wollte gerade sagen, weil was ist, wenn du dir das holst und dann wird 17 Grad und Regen?
Ja, aber was ist, wenn ich mich für Hawaii qualifiziere? Dann wäre es ein halbes Invest, weil da brauche ich es auf jeden Fall.
Oh,
das darfst du nicht vergessen. Das ist ja das Ziel. Also, bei dir war das ja eigentlich auch das Ziel, Nicky Boy, aber das ist abgehakt, oder?
Du, das war das Ziel, aber das ist, also wenn jetzt es einen Rolldown gibt bis Platz 47 und ich noch einen Slot geschenkt bekomme.
Aber machst du es dann? Meinst du, machst es dann? Wenn das so ein fieser Leidenstag wird. Es wird so ein fieser Leidenstag.
Ich sag jetzt nein. Weil dann sage ich mir so, boah, wenn es dann so die Performance schlecht war und es einfach nicht gut war und sonst was.
Ja, aber du
was
weißt ja, woran es lag.
Ja, und dann ich aber genau das im Kopf habe und dachte, ja, boah, du konntest aber auch nicht trainieren, du warst so viel krank, du warst so viel verletzt und bis Hawaii ist ja noch was und jetzt in den letzten Wochen hast du ja auch wieder einen guten Sprung gemacht und wenn dir das Ding dann angeboten wird, weiß ich nicht, ob ich dann
doch,
nein
musst
sage,
machen,
keine
musst
Ahnung.
Musst du machen, einmal musst du auf Hawaii starten. Doch.
Also ich sage erstmal so, das sehen wir dann.
Das ist doch.
Ich beschäftige mich gerade wirklich nicht mit der Frage. Also ich bin ja sportlich so weit weg von den Zielen, die ich eigentlich hatte und die ich irgendwie erreichen wollte und was auch, wenn wir das Trainingslager im Januar sehen mit Fred, mit Chebbe und so, das ist so, da lief das alles in genau die richtige Richtung und ich dachte schon, geil, das passt, das wird hier wie im Project, klar, es ist ein bisschen aufwendiger mit Family und so, und aber das kriege ich gut hin, dann gehe ich noch zweimal ins Trainingslager, aber was dann danach kam mit Verletzungen und wie oft ich krank war und das erste Mal Corona gehabt und all so ein Zeug, also dieses Jahr habe ich wirklich mehr gehabt als in den letzten 10 Jahren zusammengerechnet. Also das ist sowas von krass gewesen und deswegen ist das gedankliche Hawaii bei mir wirklich, boah, das ist wirklich schon ganz weit weg.
Also für mich war das Wochenende so ein mentaler Boost. Weil ich glaube, wir haben da auch tatsächlich schon im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, wo ich halt erzählt habe, dass für mich wirklich das Härteste dies Jahr war, einfach als ich da im Hinterrad von, ich glaube, es ist Chebbe und dir geklemmt hat, neben mir Fritze und Fred da hochgedrückt ist Famara und ich dachte wirklich, was machst du hier für einen Scheiß, Görke, du bist 50 und versuchst hier mit irgendwelchen Weltklasse-Athleten mitzufahren, das ist doch totaler Bullshit, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und als ich dann jetzt aber gesehen habe, Fred, als er so die Führung übernommen hat beim T100 und dann auch noch Chebbe die Führung übernommen hat bei den Olympischen Spielen, habe ich gedacht, das ist der Spirit der Truppe. So, das geht ja in uns über quasi. Weißt du, das ist ja so. Ja, das war der Ride, der die Jungs dahin geführt hat, dass sie halt einfach Rennen wie London und Paris angeführt haben. Und Niki, boah, das musst du dir einfach einreden, dass wir davon auch profitieren. Das war halt unsere Trainingsgruppe. Weil Fritze.
Ist kein Problem. Ich kann auch einmal anführen, aber dann.
Ah, nee. Das wird auch schwer. Mittlerweile gibt es ja andere, die verdammt gute Schwimm- und Radkombination haben. Ey. Nein, aber diesen Spirit, den musst du, das ist so diese Gewinnermentalität. Den musst du mitnehmen, genau. Okay. Jetzt ganz wichtig, die nächsten 2 Wochen einfach immer dieses Bild haben. Ich meine, wie cool sah das aus, diejenigen von euch, die Chebbe noch nicht folgen, schaut mal auf Instagram das Bild, Chebbe one of a kindle, führt die Olympischen Spiele an und hinter ihm dieser lagte Triumph. Das ist einfach so ein, boah, das würde ich mir an Chebbes Stelle, ich würde es nicht machen, aber eigentlich müsste er sich das an die Wand tackern. Das ist einfach so ein cooles Bild. Und dann dieser Moment.
Hey, das darfst du bei Olympia, ich finde, das darf man schon machen.
Ich finde ja, Olympische Spiele sind die einzige Legitimierung, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Irgendwo, wo es keiner sieht, die Ringe, das ist so wirklich dieses einzige Tattoo, was ich gelten lasse. Aber da bin ich auch ganz eigen, also mittlerweile zauen wir alle auf den Kopf, weil alle tätowiert sind. Aber ich finde, Olympische Ringe ist halt einfach wirklich so, das ist schon cool. Und das war wirklich, also lass uns da vielleicht mal den Switch dann auch zum richtigen Sport bringen. Aber abschließend noch, das ist das Mantra. Die beiden Jungs, Fred ballert an Sam Laidlow vorbei, führt das erste Mal T100-Rennen an. Chebbe führt das olympische Männerrennen an. Das war der Ride im Januar auf Lanzarote, Staggi. Und das müssen wir jetzt auch in uns reinkriegen. Dann läuft das auch.
Nils, ich höre den Helikopter in Frankfurt schon über mir. Also, aber herrlich. Bevor wir zu den Olympischen Spielen switchen, habe ich noch eine Sache, und zwar, wir haben letzte Woche nicht drüber gesprochen, weil wir den Chat mit Ruben Zipunke hatten, aber in der Woche vor dem Chat und auch in dieser Woche haben mir auf dem privaten Instagram-Account, auf dem Pushing Limits Instagram-Account und wahrscheinlich auch dir, Nils, auf deinen Instagram-Account so viele Leute diese Doku oder den Bericht vom BR geschickt mit der Umfrage zur Challenge Rot, was ja zum Thema Doping war. Und die Frage ist, haben wir ein Dopingproblem im Altersklassensport? Und ganz viel, was vorweg war, war nicht, also es ganz viele war so, boah, krass, habt ihr das schon gesehen? Oder ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber hier nochmal der Link. Und das war so die Hälfte der Leute. Und die andere Hälfte der Leute war so, wo ich mir gedacht, also ich wollte da mit dir nochmal ein bisschen differenzierter drüber sprechen, wo ich mir gedacht habe, habt ihr das euch nicht vernünftig angesehen irgendwie oder habt ihr euch damit befasst? Weil dann so war einmal, hier jeder Zehnte ist gedopt in Rot. Alle, die unter 9 Stunden gemacht haben, kann man ja nicht mehr trauen. Das kann ja gar nicht sein. Oh, jemand, der seine erste Langdistanz unter 10 macht, das ist ja Doping. Also so Nachrichten habe ich bekommen einfach beim Pushing Limits Account. Oder ja, das kann ja auch nicht sein, solche Leistungen, das habe ich mir eh schon gedacht. Und wo ich mir dachte so, ey Leute, ich, ne, klar habe ich ein Project gemacht und bin in Anführungsstrichen als Profi gestartet mit einer 8,46. Aber das, was ich da trainiert habe, das trainieren jede Menge Altersklassenathleten von Stunden, auch viele von denen, die du trainierst, Nils. Und A, ist das natürlich kompletter Nonsens, da jetzt irgendwelche Leute, nur weil die gute Leistungen bringen, einmal irgendwie mit Dopinganschuldigungen so ein bisschen unterbewusst ja anzugehen irgendwie. Das finde ich schwierig. Und wenn man sich das angeschaut hat, ging es ja, also war die Fälle, die zu sehen waren, die man jetzt wirklich waren, gar nicht die vorne sind, sondern waren hinten im Feld zwischen 11 und 13 Stunden, weil die viel arbeiten müssen und das ist ja alles so gemein und Familie auch noch und so, und dann haben die ja nicht so viel Zeit wie andere Leute und deswegen dopen die, damit die ausgleichende Gerechtigkeit haben, wo ich mir denke so, boah, seinem Körper sowas anzutun, zu dopen, jeder weiß, wie scheiße das für ein Körper ist, es ist für 11, 12, 13 Stunden im Ironman, wo nicht mal irgendwer drauf, also Freunde und Familie vielleicht noch schauen, was du für eine Leistung bringst, aber sonst niemand, der dich kennt, guckt dahin, wo ich mir denke, boah, das ist krass, das hat mich wirklich, wirklich erschrocken, muss ich sagen. Und bevor ich dich auf die ganze Sache loslasse, Nils, ich habe mir dann das Ganze nochmal angeguckt und das allererste, was mir aufgefallen ist, wo ich wirklich so dachte, boah, wieso macht man eine Umfrage in meinen Augen, das ist jetzt wirklich meine Meinung, so scheiße. Also ich lese mal vor, die konkrete Frage war, haben Sie zur Steigerung Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit in den letzten 12 Monaten Substanzen eingenommen, die es nur in Apotheke, beim Arzt oder auf dem Schwarzmarkt gibt? Zum Beispiel anabole Steroide, EPO, Wachstumshormone, Aufputschmittel? Da denke ich mir doch, was ist denn jetzt jemand, der das einfach schnell liest auf einer Messe und ausfüllt, nur in der Apotheke? Ja, Ibuprofen hole ich mir auch in der Apotheke. Da gibt's jede Menge, die das nehmen. Haben die jetzt Ja angekreuzt? Haben die Nein angekreuzt? Ibuprofen ist scheiße, das beim Sport zu nehmen, aber es ist kein Doping. So, ne? Das steht nicht auf der Dopingliste. Zumindest nicht meines Wissens. Und was ist mit anderen Mitteln, die irgendwie in der Apotheke es gibt, die ich mir jetzt geholt habe, wie, oder keine Ahnung, ich habe vom Arzt irgendwas bekommen, eine Infusion, weil ich erkältet war. Ist das jetzt auch schon Doping? In welchen Mengen? Wie viel Milliliter? Also diese Frage ist null differenziert und kann so schnell, in meinen Augen, so schnell missverstanden werden, dass ich, oh ja, Ibu habe ich genommen, Apotheke war das ja, hier ja. So, da ist die Frage, in meinen Augen ist diese ganze Umfrage kompletter Blödsinn. Also es gibt Doping und es gibt diese Fälle und es sind wahrscheinlich auch viel, viel mehr, als wir alle denken und als uns lieb ist. Aber diese Frage und diese dadurch resultierenden Ergebnisse, die jetzt dann hier durch alle Medien gehen, ist in meinen Augen Blödsinn und einfach nur um irgendwie ein großes Bohai, dass es shareable ist in Social Media, dass da tolle Zahlen sind. Weil dann steht hier auch oben drüber, erschreckende Zahlen beim Kult-Triathlon der Challenge Rot. 11% der Amateure haben angegeben, in den letzten 12 Monaten zu dopen. Die gleiche Fragestellung wurde 2011 schon mal bei Ironman Regensburg, Frankfurt und Wiesbaden benutzt und da gaben 13% an zu dopen. Also sind wir ja schon mal wieder weniger. Also das ist so, wo ich mir denke, ey, muss es doch auch Feedback gegeben haben auf so eine Fragestellung. Ich hätte das so leicht lösen können, dass ich sage, gemeint sind anabole Steroide, EPO, Wachstumshormone, bla bla. Das ist einfach alles, was ich meine, aufliste. Oder einfach gemeint ist nicht Ibuprofen etc. pp. So, dass man das klar differenziert, dass die Frage unmissverständlich ist. Und das finde ich irgendwie so, dass, ja, also wenn das wirklich so stimmt und es sind 11%, ist es absolut krass. Ich glaube, dass es auch, keine Ahnung, bestimmt 5-6% oder sowas sind, die dopen, auch in dem Bereich. Und ich meine, es gibt ja auch diese Beispiele. Aber ich glaube nicht, dass es jeder Zehnte ist. So, jetzt habe ich einen langen Monolog geführt und weil wir so viele Nachrichten bekommen haben und ich habe das Ding aufgemacht, habe die Frage gelesen, die abgefragt wurde und gedacht so,
Ja, das ist ja auch genau der Punkt. Also klar, es ist auch bei uns diskutiert worden, ob es tatsächlich so viele sind, und alle, die in Rot gestartet sind von unseren Athleten, haben auch genau das berichtet, was du gesagt hast, dass dann einfach die Fragestellung total dämlich war. Und dass letztendlich im Nachhinein, wenn du es dann halt auch siehst, dass dann so ein Artikel dabei rauskommt, jeder zehnte Hobbyathlet ist beim Kult-Triathlon in Rot gedopt, ist es natürlich Schwachsinn, wenn du mit so einer Fragestellung rangehst. Da gebe ich dir 100% recht, denn Jeder, der zum Beispiel in den letzten 12 Monaten Aspirin-Komplex sich genommen hat, ist gedopt. Weil Aspirin-Komplex ist auf der Dopingliste, weil da Pseudoephedrin drin ist. Genau das Gleiche bei den Heuschnupfenmitteln, habe ich jetzt oft genug schon erzählt, dass ich Allergiker bin und die Heuschnupfenmittel, die funktionieren, die gut sind, haben Pseudoephedrin. Es gibt sogar Reaktine, ist ein eigentlich für mich sehr wirksames Medikament. Das eine ist mit Pseudoephedrin, das andere ist ohne Pseudoephedrin. Das heißt, wenn ich das ohne Pseudoephedrin nehme, bin ich auch gedopt. Wenn ich das mit Pseudoephedrin nehme, bin ich gedopt. Mit dem anderen bin ich nicht gedopt. So, und das ist halt einfach eine total irritierende Fragestellung. Und genau wie du halt gesagt hast, völlig undifferenziert. Da werden dann halt irgendwie Epo-Doping oder was weiß ich was in einen Haufen geworfen mit einem Aspirinmittel, was aber nicht heißen soll, dass man dieses Aspirinmittel dann nehmen darf. Also das ist, unterm Strich ist es auch Doping. Also du musst halt einfach dann gucken, dass du dir die Wochen vorher nicht Pseudoephedrin reinhaust oder in der Vorbereitung Pseudoephedrin reinhaust oder am besten gar nicht Pseudoephedrin reinhaust. Ich will damit einfach nur darstellen, wie schnell man ein gedopter Athlet sein kann, wenn man nicht wachsam darauf aufpasst. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen. Im Profisport, wenn da sowas passiert, das darf einfach nicht passieren. Ein Profiathlet, und ich war selber Jahre genug im Adams drin, ich habe niemals irgendetwas genommen, was auf der Dopingliste stand, weil ich da einfach so viel Schiss hatte, dass ich durch irgendeinen blöden Zufall in den USA, da habe ich selbst bei Proteinpulver unglaublich aufgepasst, dass ich mir immer nur Proteinpulver gekauft habe, was ganz klar auf der Kölner Liste gibt's in den USA auch, die heißt halt anders, was diesen Stempel hatte, ich glaube Drug-Proofed oder so heißt es. Weil natürlich manchmal ist es so, dass du ein Proteinpulver kaufst oder Aminosäuren kaufst und die machen da gar nicht explizit etwas rein, damit es wirkungsvoller ist, sondern in dieser Fabrik werden auch Wachstumshormone oder so abgefüllt und dann sind Restbestände auf diesen Fließbändern, die nicht richtig gereinigt werden und dann sind halt diese Proteinpulver oder die Aminosäuren kontaminiert. Und da habe ich halt einfach immer unglaublich aufgepasst. Wenn das jetzt einem Amateurathleten passiert, kann man sagen, ja, hast du dich nicht richtig informiert? Aber das wäre irgendwie so, wo ich sagen kann, hat er sich vermutlich keine Gedanken drüber gemacht, weil er das nicht wusste. Weil natürlich, wenn du dir nicht konkret Gedanken darüber machst, woher willst du wissen, dass Aspirin-Komplex auf der Liste ist? Alles andere von Aspirin ist aber erlaubt. Vermutlich gehen jetzt auch 10% der Hörer die Ohren auf und sagen, oh, ich habe ja auch schon mal Aspirin-Komplex genommen. Ich wusste gar nicht, dass ich dann ja gedopt war. Wenn du in dem Fall einen Wettkampf gemacht hättest, angegeben musst, was hast du in den letzten 2 Wochen für Medikamente genommen und du musst Aspirin-Komplex anbieten, bist du gedopt. So. Also da hast du natürlich total recht. Wo ich jetzt einhaken würde, was du sagst mit der Leistung, würde ich ehrlich gesagt nicht differenzieren zwischen Profi und Amateur, weil du gesagt hast, als Amateur seine Gesundheit zu riskieren für einen 13-Stunden-Ironman, ich würde auch als Profiathlet meine Gesundheit nicht riskieren, um Rennen zu gewinnen, weil es halt einfach Betrug ist. Also der Betrugspunkt, da könnten wir vielleicht auch nochmal Steffen einladen, aber der ist für mich im Profisport noch viel, viel mehr gegeben als im Amateursport. Natürlich nimmt ein gedopter Athlet einem ungedopten Athlet beim Ironman im schlimmsten Fall einen Hawaii-Slot weg, was absolut Betrug ist und was auch absolut nicht sein darf. Aber im Profisport hängen halt Existenzen dran und wenn da halt ein gedopter Athlet Colin Chartier vor Nils Frommelt ins Ziel kommt, Nils Frommelt wird Vierter, kriegt aber nur für Top 3 Prämien, kann das halt für Nils Frommelt wirklich gravierende Folgen haben. Das sind halt einfach andere Folgen. Also so das ein konkretes Beispiel. So. Und das ist, deswegen finde ich, darf man nicht differenzieren zwischen Amateuren und Profiathleten. Doping ist immer schlecht. Doper stinken immer. Es gibt ja diesen Spruch, ich finde, der ist wirklich ganz gut. Und dass im Amateursport gedopt wird, zweifelsfrei. Also ich meine, es werden Drogen genommen, es wird gekokst im Job. Warum soll da nicht Doping genommen werden, damit man halt irgendwie besser performt? Also die Gesellschaft ist halt schwarz-weiß und grau. Aber das darf natürlich trotzdem nicht sein. So, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Und was halt totaler Schwachsinn ist, wenn du dann halt einfach sagst, dass Top-Leistung im Amateurbereich nur mit Doping möglich ist. Also ich habe oft genug gesagt, ich bin auch fest davon überzeugt, dass du jedes Rennen auf der Welt im Triathlon-Sport clean gewinnen kannst. Von den Olympischen Spielen über den Ironman Hawaii, über die Challenge Rot, über PTO-Rennen. Was nicht heißt, dass alle Top-Athleten clean sein werden. Auch da wird es schwarze Schafe geben, wie es überall der Fall ist. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass der Großteil der Profi-Athleten clean ist. So, das bin ich mittlerweile sogar auch im Radsport. Das ist eine Diskussion, daher steckt noch sehr, sehr viel mehr Tradition hinter, also Doping-Tradition auch. Ich glaube, auch da hat sich unglaublich viel gewandelt. ist jetzt auch wieder hochgekocht, wenn man sich die Leistung anguckt, die ein Pogacar, die ein Vingegaard fabriziert haben im Vergleich zu den Superdopern Pantani, Armstrong und Co. Mhm. Wenn du dir anguckst, wie sich der Spitzensport mittlerweile entwickelt hat, bin ich der Meinung, dass das nachvollziehbar ist. Ich weiß nicht, ob es nachvollziehbar ist, diese Leistung Tag für Tag für Tag wieder zu fabrizieren. Dafür bin ich zu wenig
Biochemiker.
Für
mich ist sogar dieses Tag für Tag für Tag nochmal eher nachvollziehbarer, weil einfach die Ernährung so einen Riesensprung gemacht hat. Und jeder von uns weiß ja jetzt, wenn du gut gefühlt bist und eine Einheit gut fühlst, fühlst du dich am anderen Tag viel besser, als wenn du mal wirklich leer läufst und zu Hause erst wieder dann alles reinballerst, was du kriegen kannst. Und der nächste Tag bist du muskulär und alles zerstört. Und ich glaube, da ist das schon nachvollziehbar, aber diese ein Anstieg, 20 Kilometer Zeiten hoch, schneller als Pantani, der ja nachgewiesenermaßen und jeder weiß es, also alles genommen hat und voll bis oben hin war. Da denke ich mir dann auch so, kann ich verstehen, wenn das angezweifelt wird. Ne? Aber dieses Tag für Tag für Tag, das kann ich schon eher nachvollziehen.
Ja, aber für mich ist es auch nachvollziehbar, dass ein Athlet, der halt einfach 24/7, 365 Tage im Jahr für diesen Sport lebt, ich meine, die Radfahrer haben sich in den 90er, 2000er Jahren im Frühjahrstrainingslager sind die noch losgezogen. Also sie sind halt wirklich abends vom Ruhetag einfach noch in den Club gegangen und haben gefeiert. Und die fangen jetzt ab November, Dezember an, ihre Nutrition abzuwiegen. Die machen im Dezember Trainingslager, machen die schon Heat Prep, fahren 5 Stunden draußen und sitzen dann noch mal 1 Stunde unten in den Konferenzräumen und fahren mit 38,5, 39 Grad Körperkerntemperatur, um das Blutplasma zu erhöhen. Also das ist ja einfach so unglaublich viel passiert. Jeder von denen macht mittlerweile eine Höhenkette. Das hat man früher auch nicht gemacht. Also der Sport ist halt einfach wirklich in den letzten 5, 6 Jahren, 7 Jahren revolutioniert worden, was nochmal das ganze Monitoring auch anbelangt, was halt auch das, du hast es angesprochen, das Essen. Die arbeiten alle mit App, das hat Robert Gorgus uns auch erzählt im Podcast, auch Bora Hansgrohe. Also da ist halt einfach wahnsinnig viel passiert und dann kommen halt auch einfach solche Leistungen zustande. Auch mittlerweile die Helfer sind ja auch einfach unglaublich fit. Also es gibt im Team die 9 Leute oder ich weiß nicht, ob 8 oder 9 Leute, früher waren es 9 Leute bei der Tour starten. Ich glaube mittlerweile sind es nur noch 8 pro Team. Die sind halt alle richtig, richtig stark. Das wären vor 15 Jahren alle Siegfahrer gewesen. Jetzt nicht unbedingt auf Gesamtklassement, aber sowas Eintagesrennen anbelangt. Und die bringen halt ihre Kapitäne auch in einer ganz, ganz anderen Form zum Schlussanstieg. Also die fahren ja wirklich wahrscheinlich bis zum Schlussanstieg, wenn es jetzt nicht 4, 5 Anstiege sind pro Etappe, fahren die im Fatmax-Bereich und haben halt nahezu volle Speicher. So, und dann ist es halt nochmal eine ganz, ganz andere Voraussetzung, wenn du halt eben auch diese 100, 110, 120 Gramm pro Stunde gefuelt hast. Also um nochmal jetzt zu deiner Frage zu kommen, also was ich wirklich verwerflich finde, und das ist natürlich etwas, was auch dann Athleten unterbewusst, die ich betreue, angekreidet wird, wenn dann halt ein Amateur eine 805 oder eine 808 macht, das geht ja nur mit Doping. Das ist halt einfach wirklich absoluter Schwachsinn. Das ist einfach totaler Bullshit. Das ist möglich. Das habe ich jetzt auch nicht nur mit einem Athleten erlebt, sondern schon mit mehreren Athleten erlebt. Und das machen, also das, es gibt ja mittlerweile einfach, wenn man sich einfach die Vielzahl der Athleten anguckt im Amateurbereich, die mittlerweile unter 8,30 machen, bei den Männern und bei den Frauen unter 39 oder unter 10 Stunden, da ist halt auch da ist ja wahnsinnig viel passiert. Also dieses Wissensverhalten, das wird ja dann vom High-Performance-Bereich im Profibereich drüber transferiert zu den Amateuren. Und das ist halt einfach so immer so eine billige Ausrede. Es ist genauso wie gute Amateure dann immer sagen, naja, wenn ich die Möglichkeiten eines Profis hätte, so wie ihr es im Project irgendwie auch gezeigt habt, dann bin ich auch vorne mit dabei. Funktioniert halt einfach nicht. Das hat dann überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man pro Tag keine 8 Stunden arbeitet, sondern man muss es halt einfach machen. Und immer zu sagen, ja, hätte ich diese Möglichkeiten, wäre ich genauso gut. Das ist wirklich der größte Schwachsinn, den es gibt. Und das sieht man ja auch oft genug. Und es ist natürlich immer etwas, was polarisiert. Genauso wie jetzt die Aussage vom Blumenfeld rauskam. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so formuliert wurde, ob das auch einfach so ein Ding ist, dass ja, er 28
von,
die Tour
von Olaf Alexander. Also ich habe ein Interview gelesen, das habe ich mir übersetzen lassen. Es war auf Norwegisch und ich habe das dann in Google Translator reingehauen. Und da war dann so, 2025 Wechsel oder 2026 Übergangsjahr, 2027 müssen sie dann einige Trikots mitnehmen. Und wenn das nicht passiert, dann können sie auch 2028 nicht gewinnen. Also das wäre dann das Ziel.
Genau, und das ist halt, glaube ich, jetzt auch nach dem Rennen gestern wo auch ganz klar war, Back-to-Back Olympiasieg. Jetzt hat man gesehen, ganz so einfach funktioniert das Ganze doch nicht. Ich bin auch unheimlich gespannt, wie es jetzt mit der Quali für Hawaii, das denke ich, wird schon klappen. Aber nach Hawaii, da werden jetzt natürlich die Leute auch nochmal anders hingucken, als es vor 2 Jahren der Fall war. Ob Blumenfeld da dann wirklich den Titel holt, das möchte ich nicht ausschließen. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, habe ich vorher auch schon gesagt, dass er Hawaii gewinnt, ist für mich größer, als dass er Olympiasieger wird. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass er in der Form oder, also auch da ist ja letztendlich der Wissensvorsprung, den die Norboys vor 2 Jahren noch hatten, ist ja aufgeholt worden. Ja. So, also mittlerweile wird jeder von den Top-Athleten, die auf Hawaii am Start stehen, eine gute Heat-Prep machen und ein gutes Hitzetraining machen, was mit Sicherheit den Norboys vor 2 Jahren noch einen Vorteil gebracht hat. Und dann halt auch so eine Aussage zu tätigen, das war schon, und auch gerade jetzt nach Olympia, also auch gleich die Tour de France gewinnen zu wollen, das ist so. Was aber ganz interessant ist, ich habe heute ein Interview gelesen mit Viktor Kampenaerts, dem Belgier, der eine Tour-Etappe gewonnen hat. Und der hat halt gesagt, dass er wirklich selten einen Athleten erlebt hat, der so hundertprozentig arbeitet wie Christian Blumenfeld. Er hat dann auch nochmal erzählt, wie unglaublich er das fand, dass er in Tokio nach seinem Olympiasieg 2 Tage später schon wieder sich auf Hawaii vorbereitet hat und nicht groß gefeiert wurde und sowas alles. Da hat er mit Sicherheit auch recht. Also von der Psyche her ist das ein, gibt's aber, war Frodo auch, ist jeder Champion. Jeder Champ ist irgendwie so wie ein Christian Blumenfeld. Der ist jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen extremer.
Da muss ich dir schon widersprechen. Frodo hat ja da echt richtig gefeiert nach dem Olympiasieg und hat ja auch gesagt, der hat da ja lange Zeit auch so ein bisschen gehadert.
Und ja, aber der ist auf andere Art und Weise. Aber auf andere Art und Weise ist Frodo, ich meine jetzt nicht, dass die alle so hart sind zu sich, oder was heißt so hart zu sich sind, so konsequent sind, das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, dass alle absoluten Top-Champs dieses besondere Gen haben, was sie halt vom Rest der Welt unterscheidet. Und bei Frodo ist es dann halt irgendwie der Glaube an sich selber oder eine bedingungslose Konzentration während der Trainingseinheiten, gerade auch in den letzten Jahren. Psychospielchen, ich meine, wenn wir uns an die US Open erinnern, als er Blumi nochmal geschlagen hat, das gehört ja irgendwie auch zum Charakter dazu, das entwickelt sich ja auch. Und ich glaube ja auch tatsächlich, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ich glaube wirklich, dass halt einfach diese Gangart, die Norboys an den Tag gelegt haben, haben wir schon oft gesagt, einfach nicht aufrechtzuerhalten ist. Ich glaube, das frisst dich mental einfach auf. Ich glaube, dass du kannst nicht wie so eine Laborratte jeden Tag 24 Stunden im Jahr, 24 Stunden am Tag, sorry, diesen Sport leben. Das funktioniert halt einfach nicht. Das kannst du vielleicht über einen olympischen Zyklus hinbekommen und dann machst du es nochmal 1-2 Jahre länger, um dann halt irgendwie so ein großes Rennen wie Hawaii zu gewinnen. Aber du hast das jetzt ja gesehen. Ich meine, Blumi ist 12. geworden. Das ist jetzt aller Ehren wert. Aber wenn du mit dem Anspruch ankommst, du willst wieder Gold gewinnen, hat das Projekt ist gnadenlos gescheitert. So muss man es halt einfach sagen. Also der war zu keinem Zeitpunkt, war er zu irgendeinem Faktor im Rennen. Man hätte vielleicht denken können, okay, vielleicht gewinnt er noch die Bronzemedaille. Aber auch das Ding war relativ schnell gegessen, als die Franzosen kurz mal einen Search gemacht haben. Und dann ging es im Grunde letztendlich nur noch darum, irgendwie in die Top 10 zu kommen. Und das hat er dann im Endspurt auch verkackt, auf gut Deutsch. Also Projekt gescheitert, wahnsinnig viel Aufriss gemacht, mit einer 100er V2 Max nicht Olympiasieger zu werden. Haben die irgendwas verkehrt gemacht in der Vorbereitung. Ja, so muss man es ja sagen. Also das ist halt wieder so ja, dieses...
Nein, das ist absolut richtig.
Also
das
Laborwerte ist aber auch, gewinnen halt anguckst, einfach keine Rennen. Das ist einfach so.
Laborwerte gewinnen keine Rennen und auch so dieses... also das... Ich weiß es jetzt nicht, aber optisch hat Blumi noch mal mehr gehabt als beim letzten Olympiasieg.
Nein, in Tokio war er ja auch nicht... Also in Tokio sah der auch fit aus. Also das ist ja, immer dieses Ding. Also auch jetzt dieses Bodyshaming... Wo ich auch immer denke, ey Leute, der hat halt einfach diesen unnatürlich großen Brustkorb, weil der wahrscheinlich irgendwie eine Killerlunge hat.
Genau, nein, aber auch Oberschenkel und alles. Also das ist so.
Der war nicht lange nicht so austrainiert wie in Tokio. Nein. Ich würde sagen, von der Optik her hat er 3-4 Kilo mehr gehabt als in Tokio. Und der ist ja nicht groß. Der ist ja auch nur 1,78 Meter oder so.
Ja, ja, von Olaf Alexander auch so, dieses Gewicht interessiert uns nicht mehr. Es ist rein so, dass er genug fuelen kann, um die Einheiten irgendwie zu machen. Und das ist wahrscheinlich auch richtig auf der Rolle, um da die V2 Max von 100 zu brechen und diese Laborwerte eben zu crashen. Aber wenn es halt eine 10 Kilometer Laufentscheidung ist und du hast halt da 3-4 Kilo mehr und es geht halt unter 30 Minuten, kann man nicht wegdiskutieren. Da ist einfach Gewicht ein Faktor. Punkt, Ende aus. Und das ist auch, wenn man sich dann die anguckt, die dann am Ende vorne waren, die alle relativ, bis auf Yi, der Olympiasieger, der ist noch mal mehr skinny als alle anderen, kommt aber auch vom Laufen und ist das auch schon sein Leben lang.
Und das ist auch
schon
der immer Körperbau, so. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Genau, sein Körperbau. Genau. Aber alle anderen Athleten haben so ein relativ, also alle anderen Top-Athleten haben relativ ähnlichen Körperbau und er sticht halt total raus. Und klar, hätte er gewonnen, hätten wir ihm alle wieder recht geben müssen, aber ich weiß auch nicht, ob es dann der finale Grund war. Es kann ja auch sein, dass irgendwas anderes war und dass es wirklich kein Faktor ist, aber alles, was man selber bei sich merkt, wenn man 5 Kilo mehr drauf hat und laufen geht, fühlt sich das einfach beschissener an, als wenn man so seinen Raceweight hat und irgendwann ist es genau das Gleiche, auch wenn es zu wenig wird, geht die Leistung auch wieder weg. Also da geht es auch in die gleiche Richtung wieder. Dann fehlt der Druck auch auf dem Rad und sowas. Also das ist nicht irgendwie, das ist weniger, sondern es gibt halt irgendwo so eine Gewichtsrange von 3, 4, 5 Kilo, die wahrscheinlich für Athleten individuell optimal ist. Aber wenn ich da drüber liege und ja, rein optisch, wir wissen es nicht, sah das so aus. Und ich habe noch eine Sache, wo du gesagt hast, das ist eher, dass er Hawaii gewinnt. Ja, sag ruhig.
Ich wollte nur sagen, am Plateau de Bay und in der Alpe d'Huez ist es auch nicht ganz so unwichtig, mit wie viel Kilo,
ja, gut,
Watt
klar,
pro Kilo Körpergewicht du dann hochfährst. Also wir haben vielleicht alle diese Szene.
Aber Vingo hat auch weniger als Pogi.
Vigo hat, ja, ich glaube, der hatte dies Jahr tatsächlich aber auch nochmal weniger aufgrund seiner einfach langen Zeit im Krankenhaus. Also ich glaube, der würde mich auch nochmal interessieren, ich gefühlt von der Optik her, und da hat man ja irgendwie in dem Job jetzt mittlerweile schon so ein Coaches Eye entwickelt, würde ich sagen, dass der safe 2 Kilo weniger hatte als letztes Jahr bei seinem Sieg, und das, glaube ich, hat man auch gemerkt an diesen dynamischen Antritten, da war er letztes Jahr schon stärker, ich glaube, das hat ihm dann noch im Zeitfahren ein klein bisschen gefehlt, aber ich habe jetzt so gerade dieses Bild vor Augen, wo Pogi wirklich so Boss-like nochmal oben ohne kurz hinter ihm hergefahren ist. Ich glaube, zurzeit würden die Jungs beide oben ohne neben Blumenberg hochfahren, weil er halt einfach so viel mehr Watt produzieren muss, weil er halt einfach safe 10 Kilo mehr hat als ein Pogacar. Also Pogi ist ja auch nur 1,76 Meter groß und wiegt vermutlich der Statur nach zu urteilen 62, 63 Kilo. Mehr wird er auch nicht wiegen. Ich kann mir vorstellen, dass Vingegaard sogar eher Richtung 60 Kilo gewogen hat. Aber ja, gut, das ist, wo ich es krass fand, weil du es angesprochen hast, das ist ja auch ein Thema, was nicht unaktuell ist, was wir auch mit Sicherheit mal aufnehmen werden, die einfach zu niedrige Energieverfügbarkeit, die bei vielen Athleten im Ausdauersport der Fall ist, wo dann halt einfach das Gewicht immer geringer wird. Und klar, beim Laufen ist es wirklich ganz krass, aber wo ich da wirklich gedacht habe, boah, das war auch schon grenzwertig, war Beth Potter, die sah ja so dünn aus, auch im Vergleich zu den anderen, wo ich wirklich dachte, boah, ob die das durchhält, das durchzuziehen, aber sie hat es durchgezogen, also das war unglaublich, was sie für eine Leistung gebracht hat. Ich meine, wenn wir jetzt bei den Rennen sind, sowohl Frauenrennen
als auch
Männer.
Bevor wir da abbiegen, Olympia, noch die eine Sache, weil das noch zu Blumenfeld war jetzt, was ich eben sagen wollte.
Also mit Hawaii.
Bevor wir zur Tour abgedriftet sind, genau, mit Hawaii. Wo du gesagt hast, du glaubst eher, dass Blumi Hawaii gewinnt. Von der Leistung und so glaube ich es auch. Und von den Anforderungen, dass sie auch jetzt, was sie gemacht haben, welche Daten sie haben von den Siegen eben jetzt aus St. George und von Gustav Iden auf Hawaii. Ich glaube aber, die haben jetzt in der Zeit, wo sie ihre Olympiakampagne wieder gemacht haben, auch sehr viel, was sie nochmal wieder aufholen müssen, was Aerodynamik auf dem Zeitfahrrad angeht. Da ist so viel passiert in Cockpit, wo platziere ich die Flaschen, welche Dinger baue ich, ne? Und das jetzt bis, also ist nicht mehr so weit bis Hawaii, und hat er das schon gemacht parallel jetzt? Oder hatten die All-In irgendwie Olympia jetzt? Weil das ist so, ich habe auch da noch, ich weiß gar nicht, irgendwer hat mir noch erzählt, dass dann auch jetzt Magnus Ditlev auch sagt, so ja, ich habe auch noch ein paar Aero-Sachen in meinem Sleeve, die wir getestet haben, der war im Windkanal mit Scott, hat da ja sogar irgendwie was vorgebaut vor den Windkanal, wo die noch Seitenwinde und so besser simulieren können und irgendwie verschiedene Anströmrichtungen und auch wechselnde Anströmrichtungen. Und das wird er aber erst, dass keiner abgucken kann, auf Hawaii rausholen. So, und ich glaube, dieses Thema auch so da auf dem Rad, was da passiert ist, Fred hatte jetzt auch so eine Flasche, so ein Flaschenhalter, den er hochgebaut hat, der unter der Brust hängt. Und da bin ich dann auch gespannt, was, also kommen die einfach mit ihrem Setup, was sie jetzt vorher hatten, was dann alle damals gefahren sind, oder haben die auch schon da aerodynamisch optimiert? Weil wenn die das nicht gemacht haben, dann wird der Hawaii-Sieg meiner Meinung nach auch schon wieder ein bisschen schwieriger und es könnte einen Double-Fail geben, dass er da auch vielleicht sogar das Podium verpasst, weil da auch viele, ich meine, guck dir an, was ein Laidlaw jetzt gemacht haben, wie der drauf ist, auch so einer wie ein Beckegaard, der jetzt in Rot wahrscheinlich auch super gut drauf gewesen wäre, gestürzt ist, er hat es gezeigt jetzt in London, Magnus Ditlev, dass der da in Rot gemacht hat, back to back to back, auf Hawaii mal super gespannt, was da passieren wird. Ja, also ich sehe aktuell auch da keinen Blumenfeld-Sieg, aber ich habe das auch schon mal, ich sage es immer wieder mahnend, mit Sam Long gesagt, dass ich keinen T100-Sieg oder ihn vorne sehe, und er hat mich auch Lügen gestraft, also vielleicht straft Blumi uns beide Lügen und er gewinnt Hawaii.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, die Wahrscheinlichkeit, also die natürlich hat er die Chance. Ich meine, das ist definitiv ein Athlet, der das drauf hat. Ich glaube, was noch viel wichtiger ist, dass die Athleten wissen, dass er schlagbar ist. Also er hat ja Hawaii noch nicht gewonnen, das muss er erst beweisen, sondern er ist mit ganz, 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 ganz viel Respekt nur Dritter geworden. Er hat zwar St. George gewonnen, aber er hat Kona noch nicht gewonnen. Und ich glaube, dass das halt einfach nochmal ein ganz anderer Punkt ist. Es kann ihn natürlich einerseits motivieren, dass er jetzt wirklich so diesen Anger hat, den Leuten zu zeigen, okay, ich habe es zwar nicht in Olympia geschafft, aber ich will jetzt Kona gewinnen und er hat ja Kona auch noch nicht gewonnen. Auf der anderen Seite wissen alle anderen, dass er schlagbar ist. Also er ist als Olympiasieger nach Kona gefahren, er ist als amtierender Ironman-Weltmeister nach Kona gekommen. Da war das schon irgendwie, da hatte er ein ganz, ganz anderes Mojo um sich rum und das Mojo, das wird jetzt halt nicht das gleiche sein und die Athleten wissen, das ist auch nur einer von 4, 5 Leuten, die man schlagen muss. Also da bin ich absolut bei dir. Das ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise als vor 2 Jahren in Kona. Ich meine damit auch nicht, dass er für mich der absolute Top-Favorit ist. Er ist für mich tatsächlich, ich sehe das genauso wie du auch, auch einer von 5, 6 Leuten, die das Rennen gewinnen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er Hawaii gewinnt, das hatte ich ja vorher, glaube ich, auch sogar schon mal gesagt,
ja, ja,
für mich größer ist als, weil ich glaube, dass halt einfach Hawaii tatsächlich planbarer ist als die Olympischen Spiele, weil einfach, was da im Weltcup auf der Kurzdistanz abgeht, das wird jetzt immer mehr so, also brauchen wir gar nicht drüber zu reden, es war ja auch ganz klar, dass es sich jetzt entsprechend entwickeln wird, vielleicht wird auch irgendwann mal ein Hayden Wild Richtung Kona gucken, mit Sicherheit auch ein Athlet, der sehr komplett ist und da kannst du ja noch 10 andere Namen nennen, das heißt nicht, dass es funktioniert, aber die haben halt einfach den Motor auf jeden Fall. Aber man hat es ja gesehen, Martin van Riel hat überhaupt keine Rolle gespielt bei den Olympischen Spielen, Jelle Gehns hat überhaupt keine Rolle. Es gab ja ganz, ganz, ganz viele, wo man gesagt hat, leider auch ein Tim Hellwig, hat man auch gedacht, boah, wenn das richtig gut läuft, kann der vielleicht auch eine Medaille gewinnen. Für die Deutschen war das jetzt echt irgendwie schon irgendwie bitter, so nach dem, was sie vorher gezeigt haben. Die Daumen sind jetzt echt nochmal riesig gedrückt fürs Team-Event. Auch da werden sie jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Mojo an den Start gehen, als wenn das alles gut gelaufen ist. Aber da haben sie halt einfach bewiesen, dass sie auf jeden Fall die Chance haben, eine Medaille zu gewinnen. Da wird jetzt, glaube ich, psychisch sehr, sehr viel Aufbauarbeit geleistet werden müssen. Und was halt einfach sehr hart ist, ist wirklich das bei den Frauen. Denn ich meine, da waren Lisa und Laura wirklich in genau der Position, in der sie sein mussten.
Ich habe gelitten.
Oh, und beide stürzen halt einfach auch noch wirklich in absoluter identischen Kurve. Was ich unheimlich interessant war im Nachgang, der Umgang damit. Lisa war ja wirklich eigentlich extrem cool, die halt einfach sich nur aufs Positive konzentriert hat, die halt gesagt hat, sie hat so wahnsinnig viel gelernt in den letzten Monaten und Jahren und hat sich irgendwie so ein Traum erfüllt und weiß, dass der Prozess genau der richtige ist. Also die ist, glaube ich, wirklich, also das ist ja schon nahezu bilderbuchmäßig, wie du mit so einer, ich würde es jetzt nicht mal mehr Niederlage bezeichnen, aber sie weiß natürlich auch, dass gerade sie, die halt einfach so eine herausragende Läuferin ist, vermutlich auch hätte um eine Medaille mitkämpfen können. Und genauso wie Laura, bei Laura hat man es halt gemerkt. Bei Laura, glaube ich, war es wirklich so nach Tokio, wo sie ja schon, ich weiß gar nicht, ist sie 5. oder 6. geworden oder sogar 4. Auf jeden Fall hatte sie schon eine Top-Platzierung, war mit Sicherheit jetzt das ganz große Ziel, die Medaille. Und das wäre natürlich auch drin gewesen. Klar, die haben da vorne schon, das war echt krass, was die Julie Durand da veranstaltet hat. Das war echt ein Ausscheidungsrennen. Aber jeder, der die zwei kennt, sowohl Lisa als auch Laura, die können halt auch über sich hinaus wachsen. Und wenn du dann weißt, du rennst da gerade um eine Medaille mit, dann hast du halt nochmal so diesen Extrahebel. Und das war wirklich, das tat mir echt extrem leid. Beide dann trotzdem noch 7. und 8. glaube ich geworden oder 8. und 9. Also haben wirklich noch das Beste draus gemacht. Aber das war natürlich bitter, einfach durch. Und es war ja noch nicht mal mehr gerade, also ich habe jetzt tatsächlich nur den Sturz von Laura gesehen, weil ich beide Rennen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nicht komplett gesehen habe. Ich habe es mir dann in der Zusammenfassung nochmal angeschaut. Aber es war ja nicht mal mehr irgendwie ein Fahrfehler. Also es war ja nicht mal mehr, dass Laura jetzt über den Zebrastreifen, wo jeder weiß, die sind nass, da darfst du nicht rüberfahren, sondern das war einfach nur, keine Ahnung, vielleicht wirklich.
Ja, es war so eine Ecke, wo es dann aufs Kopfsteinpflaster ging. Also das war schon so eine Kurve, wo richtig viele gestürzt sind. Und bei Laura war dann jetzt auffällig, dass dann halt in der Gruppe nur sie gestürzt ist. Mhm. Also vielleicht hat sie da einfach
aber da reicht ja schon wirklich
und
ein
Stein getroffen
voll.
Oder einen Ding getroffen,
gerade zu viel Ölfleck vom
so
Auto oder sonst was. Das
oder
geht
vielleicht
halt einfach so schnell.
Hatten dann doch irgendwie andere noch eine bisschen bessere Reifenwahl getroffen. Ich habe keine Ahnung, was sie drauf hatte an Reifen. So, aber ja, keine Ahnung. Das ist also dadurch, dass nur sie da rausgeflogen ist und sie sind alle ähnlich durch die Kurve gefahren, war das schon irgendwie so, boah, wahrscheinlich einfach Pech gehabt und die Stelle getroffen, die noch irgendwie zu nass war oder wo es wirklich, wo noch was an Grün überwachsen war oder sonst was oder wo Sand lag und nass geworden ist und diese Stelle halt erwischt. Also das war richtig, richtig bitter. Und bei Lisa, das war, ich habe alles komplett geguckt, das ganze Rennen, absolut geil, war es so nicht ganz im TV-Bild. Also es war so, die sind um die Kurve gefahren, du hast so am Bildrand gesehen, dass irgendwer stürzt und dann kam der Umschnitt und hast du gesehen, dass die auch lag. Es sah für mich so aus, als wenn sie von einer, die gestürzt ist, abgeräumt wurde, weil sie weiter außen war. Also auch richtig, richtig ärgerlich. Ich kann es aber auch nicht 100% sagen, weil es da keine Bilder dann zu gab. Weiß nicht, ob es irgendwann nochmal eine Wiederholung gab, die ich dann verpasst habe, aber ja, das war nur so am Bildrand zu sehen. Und super, super ärgerlich und ich habe mich, ey, ich saß da vorm Fernseher und die Gruppe mit Laura, die ja ein bisschen dahinter war, und dachte, oh, die fährt da ran und dann stürzt wirklich Lisa da und ich dachte, oh nein, die ist so krass gelaufen letzten Rennen, die war in der Führungsgruppe, wie du gesagt hast, das wäre der Kampf um die Medaillen gewesen und dann war bei mir so, ja, wenigstens ist Laura noch da. Aber ich war die ganze Zeit trotzdem immer schon noch so, boah, aber was wäre gewesen, wenn die nicht gestürzt wäre, während des Rennens schon. Und dann zwei Runden vor Schluss stürzt die in derselben Kurve. Ich bin ausgerastet, ich bin hier vom Sofa gesprungen. Also ich glaube, Frieda hat zu der Zeit geschrien und ich so, ah, so eine fuck, wie kann das sein? Und so, oh scheiße, leise, die Kleine schläft. Oh, ey, das hat mich, boah, ich war so richtig drin, ich war so richtig im Fan-Modus und oh, das hat mich richtig, richtig, richtig mitgenommen. Und dann war zum Glück eine Pause noch bis zum Männerrennen. Aber ich hab echt beide Rennen live gegeben und live komplett reingezogen, weil das keine Ahnung, Olympia, das konnte ich nicht anders. Und ja, das Frauenrennen dann natürlich, diese Laufentscheidung einfach, ja, besser kannst du sowas für ein olympisches Rennen aber nicht malen, ne? Dass sie dann zusammen auf die Laufstrecke gehen, irgendwie Julie Durand, die dann da auch, man hat schon mal gesehen, die hat gute Ergebnisse, aber die dann einfach ihr Herz in die Hand nimmt und sagt nicht so, okay, jetzt Cassandra Beaugrand, Paris, die rennt jetzt weg wie immer, sondern die nimmt das Heft in die Hand und setzt da alle unter Druck. Und auch so eine Beth Potter, die hast du dir angeguckt und du hast die ganze Zeit gesehen, die ist so zurück, dann hat die so einen Search gemacht, ist vorgelaufen, ist aber Julie Durand wieder direkt nach vorne und hat wieder drauf gedrückt. Also du hast gesehen, dass die alles versuchen, die irgendwie ein bisschen einzubremsen auch und dass die alle leiden. Und das hat, glaube ich, Cassandra Beaugrand auch im Interview nachher noch gesagt, wo sie sagte, oh, es war so hart und irgendwie, oh, das alles tat weh und ich wusste aber, dass ich besser sprinte als die anderen. Und dass ich nur bis irgendwie Kilometer 7, 8 mit dieser Gruppe kommen muss. Und dann kann ich meine Stärke spielen. Da siehst du auch, was das im Kopf dann macht, ne? Wenn du weißt, du bist dann stärker, ist ja dann einfach, hat die ihre Attacke gesetzt, die hat gesessen und dann war sie auch weg. Aber wenn du das weißt und dann halt drin bleibst und dann auch genau im Kopf hast, da setze ich die Attacke und es hat funktioniert. Und die gewinnt halt in Paris als Französin. Oh, ich glaube, es gibt nichts Geileres und Emotionaleres. Das hat man ja auch angesehen. Also die ist ja da direkt, hat sich das Banner vors Gesicht gehalten und da sind mit Sicherheit direkt die Tränen gekullert. Also das war fast so emotional, das zu sehen und unfassbar cool.
Fast vergleichbar mit Alistair Brownlee in London. Klar, er war jetzt mit Sicherheit der noch dominantere Athlet. Also ich glaube, dass da wäre ein zweiter Platz eine Niederlage gewesen. Mhm. Bei Beaugrand wäre es jetzt ich glaube, da hätte einfach jeder auch eine Medaille gefeiert, aber natürlich hat man das gehofft, aber mit diesem Druck der Nation musst du ja erstmal umgehen können, also genau wie du es gesagt hast, ist schon echt krass, das dann halt auch in eine Stärke umzumünzen. Und da müssen wir halt auch nochmal, also weil es war ja vorher schon das Absagen des Männerrenns, da war ich auch kurz so ein bisschen, wo ich gedacht habe, boah Leute, ey, um 3:30 als Profiathlet oder als Olympionike zu erfahren, dass dein Rennen in 4,5 Stunden nicht stattfindet, was das auch vom Fokus ausmacht, von der ganzen Vorbereitung. Ich glaube, jeder, der schon mal einen Wettkampf gemacht hat, weiß, wie man sich vor einem Dorfwettkampf fühlt. Und wenn es dann halt einfach wirklich die Olympischen Spiele sind, ist völlig egal, ob du da jetzt als Medaillenkandidat an den Start gehst. Jeder erfüllt sich einen Traum und für jeden ist es das Highlight deiner Sportlerkarriere, deiner bisherigen Sportlerkarriere. Es sei denn, du warst vorher schon mal bei den Olympischen Spielen dabei und hast wie Blumi, Yi und Wild schon mal eine Medaille gewonnen. Aber nichtsdestotrotz, dann halt 4,5 Stunden vorm Start zu erfahren, nee, es wird verschoben. Und dann auch so die Begründung. Ich fand es ganz interessant, weil ich da wirklich auch morgens gucken wollte und dann zu meinem Sohn gesagt habe, nee, es wurde halt, das Rennen wird jetzt verschoben, es kann nicht geschwommen werden. Und da hat er dann so in seiner kindlichen Naivität gesagt, ja, warum fahren die nicht irgendwo hin, wo ein See ist, wo man schwimmen kann? Und das war ja so das, was halt auch einfach wirklich im Vorfeld ja extrem diskutiert wurde. Und als dann wirklich die Notlösung ein Duathlon am Freitag war, da habe ich echt gedacht, ey Leute, das kann nicht euer Ernst sein, das sind die Olympischen Spiele und ihr habt nicht die Möglichkeit, irgendwie zur Regattastrecke zu fahren und da dann den Wettkampf zu veranstalten. Also das wäre ja wirklich, wenn es Duathlon gewesen wäre, das wäre echt die absolute Farce gewesen, dass dann mit erneuten Regenfällen über Nacht die Seine sauberer geworden ist. Das wage ich auch zu bezweifeln. Ich meine, bisher hat man noch nichts gehört. Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, das Rennen war gestern oder die Rennen waren gestern. Bisher hat man noch nicht gehört, dass irgendeinem es schlecht ging. Aber da habe ich schon auch echt gedacht, Leute, das ist einfach wieder so typisch IOC und die Macht der Bilder sind wichtiger als die Athleten und als das Rennen an sich. Das Rennen gestern hat dann absolut recht gegeben. Also das waren wirklich Bilder, das hat mich an Sydney erinnert, das hat mich an London erinnert. Holy war auch vor Ort, der meinte auch, das war eine Stimmung, ich meine, die standen da halt in 15er Reihen. Und unfassbar. Das waren wirklich unglaublich. Nichtsdestotrotz kann man jetzt sagen, irgendwie das IOC ist noch mit einem blauen Auge davongekommen oder die Athleten sind noch mit einem blauen Auge davongekommen, je nachdem, wie man das sieht. Aber die Möglichkeit eines Duathlons, die war schon durchaus da und das darf bei den Olympischen Spielen einfach nicht der Fall sein, weil letztendlich sind die Olympischen Spiele immer noch Spiele für die Athleten. Und das ist wirklich so, wo du denkst, alter Schwede, wo ist einfach, oder wann ist das IOC abgebogen? Wann ist auch, Thomas Bach ist halt selbst Olympiasieger im Fechten. Wann ist der einfach nur noch so ein klassischer Funktionär geworden, wo es nur noch irgendwie um tolle Bilder geht? Und auch die Tatsache, dass die Athleten da die Seine lang fahren. Ich finde, das Ganze, also es soll jetzt nicht so sein, als wenn ich jetzt über die Olympischen Spiele in Paris mecke, gar nicht. Und ich finde auch, wie sie die historischen Sachen einbinden, das sind schon richtig, richtig coole Spiele. Und auch die Eröffnung war irgendwie cool. Ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, ich habe eine Zusammenfassung gesehen. Das, was ich gesehen habe, fand ich toll. Aber dass da irgendwie Athleten stundenlang im Boot durch den Regen fahren und zum Teil am nächsten Tag ihre Rennen machen müssen. Ich habe da einen Artikel gelesen, dass, ich glaube, die NBA-Basketballer waren das, die wollten dann runtergehen in den Raum, weil es so geregnet hat, weil die gefroren haben. Da haben die Security-Leute sie nicht reingelassen, haben gesagt, nee, ihr müsst oben an Deck bleiben. Also geht halt so weit weg von dem, was für die Athleten wichtig ist und es geht nur noch um die Bilder. Und das ist echt etwas, wo ich denke, alter Schwede, auch jetzt so die Bewerbung von Deutschland. Ich habe ja selber, als Hamburg sich für die Olympischen Spiele, das wäre ja sogar jetzt 24 gewesen. Da hat sich dann ja die Bevölkerung im Volksentscheid dagegen entschieden. Denkbar knapp. Da habe ich hier sogar noch eine Aktion für die Olympia-Bewerbung mitgemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so machen. Also ich finde die Olympischen Spiele immer noch nach wie vor das Größte, was es gibt im Sport. Ich finde auch stadtentwicklungstechnisch, also gerade auch in Hamburg, war wirklich ein ganz, ganz tolles Konzept dahinter, was auch die Stadt Hamburg vorangebracht hätte und nicht nur jetzt für die Olympischen Spiele, sondern auch im Nachgang für die Sportstätten, für die Entwicklung des Hafens, also wo dann auch Wohnviertel entstanden wären. Da wäre ganz, ganz viel Tolles passiert, was auch dann zum Teil auch von den Sponsorengeldern, auch von den Geldern des IOCs gezahlt wurde. Das hat die Bevölkerung halt nicht verstanden, weil als sie dann dagegen gestimmt haben, hieß es auf einmal, wie, jetzt werden nicht die Schwimmbäder restauriert und die Turnhallen werden nicht restauriert, weil es wurden halt immer nur die Kosten gesagt. Es wurde aber nicht gesagt, dass die Stadt Hamburg nur 10% der Kosten zahlen muss. Also es wurde halt einfach schlecht kommuniziert, wie es ja so häufig der Fall ist. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, der Umgang mit dem Doping der chinesischen Schwimmer. Also es gibt so viele, wo du wirklich denkst, das hat mit dem Urgedanken des Sports und mit dem, worum es eigentlich geht, mit Chancengleichheit, hat das nichts mehr zu tun. Da guckt der IOC wirklich so oft weg und es ist ähnlich wie die FIFA auch. Einfach so ein klassischer Verband, wo du denkst, es ist jetzt schon halb mafiös, es ist nicht mafiös. Und boah, das ist echt schon, da müssen wir vielleicht mal eine Sonderfolge drüber machen und vielleicht auch mal irgendwie einen einladen vom DOSB oder noch besser vom IOC. Aber da kommt man ja nicht ran. Und das war beim Triathlon letztendlich ähnlich. Also du musst doch, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Seine unschwimmbar ist, 50-50 ist, musst du doch einen Plan B in der Hand haben. Und das kann doch kein Duathlon sein. So, das ist einfach wirklich...
Musst du auf jeden Fall. Also den Plan B hättest du auf jeden Fall haben müssen. Und also ich will jetzt nicht irgendwie ein IOC in Schutz nehmen oder sonst irgendwas. Das ist absolut so, wie du gesagt hast. Aber die Frage ist, wie viel besser war es vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren? Ne? Ist ja immer Zuckerbrot und Spiele. Also wo kommt das Ganze her, irgendwie um die Leute zu belustigen, irgendwie ne, bei Laune zu halten, aus der Historie. Also das ist natürlich immer schlimmer und es kommt durch Social Media und sowas auch immer mehr ans Tageslicht, was vielleicht früher wirklich in Funktionärsräumen geblieben ist, was dann jetzt heutzutage auch ja mehr zu sehen ist. Und ich habe dazu, war Jan Frodeno, ich weiß gar nicht, ob es in der ARD oder ich glaube im ZDF-Studio, hatten sie ihn genau zum Triathlon befragt. Und er hat gesagt, diese Messung der Gewässer ist was relativ Neues. Das gab es, glaube ich, erst, oh, ich habe es nicht mehr ganz gemacht, kurz vor oder kurz nach Tokio erst. Also, und er meint, so früher sind die in Gewässern geschwommen, die sicherlich noch schlimmer sind als die Seine.
Ja, also das
ist so, da, ne, nur so zur Einordnung einmal, ne? Das ist anscheinend da was Neues ist und ja, also diese Kulisse und so, man kann das ja verstehen, aber ganz im Ernst, das ist ja auch beim Triathlon gerade und Olympia, die Stadt ist eh komplett im Ausnahmezustand. Dann Regatta-Strecke, da weiß jeder, das funktioniert und dann fährst du halt nicht 6 Runden oder 8 Runden, sondern fährst, ich weiß nicht, wie weit es entfernt ist, aber irgendein See, nimm den Zubringer und fahr halt nur noch 3 Runden und beim Laufen machst du dann ja immer noch die vielen Runden und die Stimmung wird trotzdem top sein. Also da gebe ich dir zu 1000% recht.
Das gleiche wie beim Hamburg-Triathlon, als die Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, ob es Weltmeisterschaft oder Weltcup war, zu Corona-Zeiten, wo keine Zuschauer da sein durften und da hat man es dann in Hamburg nicht in der Alster gemacht, sondern hat es im Stadtpark gemacht. Und das ist das gleiche in Grün, weißt du, das ist, also natürlich war das dann nicht das gleiche, bist du dann irgendwie 5 Runden in diesem super kleinen Stadtparksee geschwommen und bist dann da immer am Stadtpark auf und runter gefahren, es war eh ohne Ausschluss der Öffentlichkeit, aber die Fernsehbilder wurden gezeigt, das war nicht das gleiche, aber da geht's ja drum und was du gesagt hast mit der Wasserqualität, weil Frodo auch gesagt hat, naja, wenn ich Olympiasieger werde, ist mir's egal, wenn ich danach irgendwie eine Magenverstimmung habe, wir sind auch Mitte der 90er, man glaubt's nicht, aber da bin ich in der ersten Triathlon-Bundesliga gestartet, war noch ohne Windschatten fahren. Da sind wir auch in Seitenarm der Ruhr gefahren, da hatte 90% des Feldes danach Hautausschlag. Also da möchte ich auch nicht wissen, in was wir da geschwommen sind. Da haben wirklich die DLRG-Boote vor dem Start noch
Schweröl.
Die toten Fische raus. Da haben wirklich, das ist kein Witz, dann sind die DLRG-Boote vor dem Start rumgefahren, haben die toten Fische rausgefischt. Und dann haben sie uns da reingeschickt. Also das war so, weiß ich noch, da saß ich neben Olaf Sabatschus, Hell on Wheels und ich weiß gar nicht, Michael Prüfert war das, glaube ich, und da haben wir gesagt, alter Schwede, da müssen wir jetzt rein. Das war genau wie jetzt halt irgendwie, und das war einfach nur ein Bundesliga-Rennen, das waren nicht die Olympischen Spiele. Aber darum geht's ja nicht, es geht halt einfach um diese Alternativlosigkeit, dass wenn, und ich meine, dass es diese Werte gibt, das macht ja schon auch irgendwie Sinn und dass es Messungen gibt, aber du musst halt einfach eine Alternative haben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber um wieder zum Positiven zu kommen, die Bilder, das war unfassbar, also wirklich diese Stimmung und dann halt das Männerrennen, was ist da abgegangen? Also das war ja wirklich, also erst die Tatsache, wie Hayden Wild das Loch zugelaufen ist zu Alexi.
Stopp. Beim Laufen sind wir noch nicht, das ist ja ein Triathlon. Ja, Schwimmen fand ich, haben wir noch gar nicht drüber geredet, auch super spannend, dass sie da mit der Strömung heraus sind und dann gegen die Strömung zurück und da wirklich Wahnsinn. Nach ganz rechts außen an diese Boote, die da festgemacht worden sind und auch einen längeren Weg in Kauf genommen haben. Aber Schwimmen meine ich gar nicht. Ich will jetzt nur darauf hinaus, weil genauso wie ich abgegangen bin, als die Frauen gestürzt sind, bin ich, als Chebbe Kindl nach vorne gekommen ist, mit dem wir im Trainingslager auf Lanzarote waren, und habe hier Chebbe Kindl Gesänge angestimmt, alleine im Wohnzimmer, und Frieda war da noch da, und dann habe ich mit Frieda Chebbe Kindl gerufen und gegen die Wand geschlagen und keine Ahnung was, der dann echt lange da oder ein paar Mal attackiert hat, angeführt hat das Rennen, Blumi hinten bei ihm im Windschatten, und da war ich dann wieder völlig hyped und fand es einfach so geil, dass ja, ich meine, wir haben mit denen da abgehangen, einfach ein super feiner Kerl, der hat es geschafft, sich zu qualifizieren und hat sich da einfach die TV-Time gesichert, hat es genossen, hat einfach für sich den Tag rausgeholt, den er sich immer erträumt hat, und er hat jetzt auch schon mit ihm ganz, ganz kurz geschrieben, und, ja, boah, jetzt so heiß auf LA 28. Also der hat jetzt, glaube ich, richtig Blut geleckt, und ja, das muss ich noch, bevor wir jetzt zum Laufen kommen, einmal sagen, weil ich bin hier, da bin ich wirklich abgegangen, muss ich sagen.
Ja, voll, das habe ich, wie gesagt, gar nicht gesehen. Ich habe das dann im Nachgang gesehen. Was wir zum Schwimmen noch sagen können, ich habe es erzählt, Holi war vor Ort, und der hat uns dann vorher schon beim Einschwimmen Videos gezeigt, wo die halt geschwommen sind, und das war wirklich so krass. Dann hat er halt einmal, sind die mit der Strömung geschwommen. Und da hast du halt einfach gesehen, wie sie mit drei Zügen durchs Bild geschwommen sind. Und dann hat er halt, das nächste Video war genau der gleiche Ausschnitt und dann halt Rückweg. Und dann siehst du, wie halt nicht in der Mitte des Flusses, sondern genau wie du es gesagt hast, am äußersten Rand an der Mauer, irgendeiner da mehr oder weniger auf der Stelle. Also für mich wäre das dermaßen eine Einbahnstraße gewesen. Das wäre überhaupt keine Chance gewesen, dass ich auch nur einen Meter gegen die Strömung hätte schwimmen können. Und ja, das war dann ja im Rennen wirklich so absurd zu sehen, gerade auch, wie sie dann teilweise an den Pfeilern geschwommen sind und dann rechts rüber sind. Am krassesten war es wirklich an der Wendeboje, wo du dann halt gesehen hast, die sind irgendwie um die Wendeboje rum, und auf einmal waren sie 10 Meter neben der Wendeboje, weil sie halt einfach durch die Strömung so rübergeströmt wurden. Also das war wirklich, wirklich krass. Und ich glaube, wenn du da beim Schwimmen eh nicht deine Stärke hast und dann in diesen Bedingungen schwimmen musst, ist die absolute Hölle. Also das war wirklich krass. Und dann halt, du hast es gesagt, Chebbe hat das Rennen angeführt, Laufentscheidung, Alex Yee nach dem verkackten Wechsel von Hayden Wild 4-5 Sekunden vor ihm raus, und dann läuft Hayden Wild halt wirklich extrem schnell das Loch zu, und ich war mir eigentlich ganz sicher, dass er sich erstmal so 1, 2, 3 Kilometer ausruhen wird, aber Pustekuchen, der ist halt wirklich einfach direkt vorbei, und dann war das ja wirklich auch mit den Bildern, die man gesehen hat, es war ja eigentlich völlig klar, dass der das Ding gewinnt. Dann auch noch so die Kommentare von Frodo, der halt einfach gesagt hat, boah, wie muss dieses Gefühl sein, du führst es an und du weißt, gleich hast du es. Und dann war es ja sogar so, fand ich zumindest, dass als sie über die vorletzte Brücke gelaufen sind, das muss so einen knappen Kilometer vorm Ziel gewesen sein, sah es ja sogar eher so aus, als, na, wer ist Dritter geworden?
Der Leo Berger.
Berger, genau. Das Leo Berger, das sah ja sogar kurz noch so aus, als wenn der noch um Silber kämpft. Also der ja, hatte ja wirklich irgendwie das Loch zu Alex Yee in dem Moment gefühlt irgendwie noch geschlossen. Und ich habe teilweise wirklich auch noch selber so ein bisschen mitgestoppt. Also wenn sie dann halt um die Ecke rum sind, du hast ja die Uhr gesehen. Und die ganze Zeit war Hayden Wild eigentlich so bei 12 Sekunden vor Alex Yee. Und dann war er sogar, knapp einen Kilometer vorm Ziel, war er sogar bei 14 Sekunden. Und dann rechnest du halt irgendwie so hoch und denkst, naja klar, wenn du Olympiasieger wirst, irgendwie rennst du den letzten Kilometer immer noch unter 3, dann muss der andere halt einfach eine 2,45 laufen, und das ist dann doch schon irgendwie ein bisschen grenzwertig. Und dann siehst du auf einmal da die Einstellung vom letzten Wendepunkt, und dann ist halt einfach Alex Yee direkt dran, oder es waren dann ja noch 3, 4, 5 Sekunden, die ihm gefehlt haben.
Hattest du das, diesen, also bei mir war genau das, ich habe das gesehen, dass Berger gefühlt ranläuft an Yee, und das wurde auch kommentiert so. Und dann kam dieser Umschnitt auf die, ich weiß nicht, Drohne oder Helikopterperspektive.
Zum Wendepunkt.
Und genau. Und dann hat man nicht, ja, keinen mehr gesehen, wer irgendwie hinten dran ist, sondern nur noch Hayden Wild. Und dann dachte ich so, boah, krass. Diese Perspektive macht das Laufen von Hayden Wild so langsam. Das sieht so langsam aus. Das sieht aus, als wenn der da joggt. Und dann dachte ich, boah, diese Perspektive, ich meine, der rennt da 3 Minuten, unter 3 Minuten pro Kilometer gerade, und diese Perspektive verzerrt total. Und dann dreht er sich um, und dann dachte ich so, oh, ist der geplatzt? Und dann kam der Umschnitt und Yee ist dran. Und dann dachte ich, oh, der rennt nicht unter 3,0, der ist gerade richtig stehend K.O. Und das war so, wo ich dachte, was passiert jetzt? Und dann hat es mich auch so richtig gecatcht. Ich so, oh, kommt der nochmal ran? Dann kommt der ran und dann dachte ich, der geht mit.
Das war
gar nichts mehr drin.
Ich glaube ganz ehrlich, wenn das Ding 500 Meter länger geworden wäre, hätte er keine Medaille geholt. Dann wären beide Franzosen auch noch an dem vorbeigelaufen, weil der war wirklich, und das finde ich wirklich krass. Ich habe heute nochmal die 5-Kilometer-Splits gesehen. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Alex Yi ist die ersten 5 Kilometer in 14:45 angelaufen. Hayden Wild 14:24.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Also er ist halt einfach die ersten 5 Kilometer 21 Sekunden schneller gelaufen als Alex Yi. Vermutlich den Großteil davon in den ersten 1,5 Kilometern, aber trotzdem ist es halt einfach echt ein Brett, 14:24 auf 5 Kilometer. Die zweite Hälfte ist Alex Yi 15:02 gelaufen, also hat tatsächlich nur 17 Sekunden verloren bei den Bedingungen. Hayden Wild ist 15:25 gelaufen, also der ist über eine Minute die zweite Hälfte langsamer gelaufen als die erste und ist
und
die zweite
muss
Hälfte
der letzte 23
Sekunden langsamer gelaufen als Alex Yi. Und ich denke auch, also vermutlich so, weiß ich nicht, 1,2, 1,3 Kilometer, vielleicht tatsächlich auch erst der letzte Kilometer. Also der ist safe den letzten Kilometer dann irgendwie in der 3:10 gerannt oder so. Würden sich 90% der Hörer freuen, wenn sie es einmal laufen würden. So soll
ich auch
Relation setzen. Ich finde auch so diese Zeiten, wenn du dir das anguckst, 14:45, erste Hälfte 15:02, zweite Hälfte Hayden Wild 14:24 und dann gut 15:25. Aber alter Schwede, das macht einfach diese Dimension nochmal klar, deutlich, was die halt einfach rennen. Aber das war wirklich, war echt so unglaublich. Wirklich, ja, ein olympisches Rennen. Ich finde immer noch irgendwie so das Frauenrennen in London, dieser phänomenale Sprint zwischen Lisa Nordin und Nicola Spierig. Das ist immer noch so das, was halt einfach unschlagbar ist, weil das wirklich minutenlang nicht klar war, wer hat jetzt das Rennen wirklich gewonnen. Und ich bin immer noch der Meinung, da hätte es eigentlich 2 Goldmedaillen geben müssen. Aber das war gestern also an Dramatik echt nicht zu überbieten. Und also auch die Kulisse, und das war irre. Also wirklich so diese Bilder, wie die da langgerannt sind. Und dann halt einfach diese, ja, das waren ja wirklich 15 Mannreihen. Also da waren ja 15 Reihen hintereinander oder 20 Reihen. Das war absolut Wahnsinn. Und auch diese Geräuschkulisse. Also das ist schon, das war schon wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das, also ich glaube, alle Athleten, die da am Start waren, wenn sie das noch sehen, vielleicht die deutschen Frauen. Aber ich glaube, selbst die, wenn die das in 2-3 Wochen sich angucken, hoffe ich zumindest, dass sie sich dann wirklich freuen können, dass sie bei so einem Rennen dabei sein durften. Das ist schon wirklich krass und macht natürlich total Lust aufs Staffelrennen.
Genau, ich wollte gerade sagen, die gewinnen jetzt einfach Gold in der Staffel und dann können die da auch auf jeden Fall mit einem guten Gefühl
drauf
zurückschauen. Die
Franzosen.
Auch bei den Frauen, ich meine, Bronzemedaille war auch die Französin, die Perriot, noch mit dabei. Also wenn das bei den Frauen und Männern von den Franzosen, wenn die es wieder abrufen können von den Einzelrennen nochmal, dann sind die, glaube ich, unschlagbar. Aber Staffel hat ja immer nochmal ihre eigenen Gesetze. Also so dieses, wenn da einmal irgendwo irgendwer ein Loch reißt, weil er ein stärkerer Schwimmer ist oder so. Und die sind ja nicht mehr in diesem 60er-Pulk oder 30er-Pulk oder 20er-Pulk unterwegs, sondern safe. Bei der Staffel müssen die manchmal alleine voll fahren. Und wenn du dann jemanden hast, wie eine Laura Lindemann, die einfach auf dem Rad dermaßen drücken kann und du hast dann die Periode dagegen, die eine leichte Athletin ist, keine Ahnung, wie das dann 1:1 ist.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Lass irgendwo einen kleinen Abstand sein, dass da kein Hinterrad ist und beide fahren alleine. Und zack, sieht die Welt anders aus. Also diese Einzelleistungen aus Gesamtrennen lassen sich ja nicht so richtig in die Staffel immer transferieren, sondern definitiv. Du brauchst in der Staffel 4 komplette Athleten, die auch quasi komplett alleine, ohne Windschatten, super krasse Schwimmer, Radfahrer, Läufer sind. So. Und von daher glaube ich, dass ich habe so ein bisschen auch diese Interviews, dass sie da auch so trotzdem, also ich fand genau das gleiche, wie du gesagt hast, so krass positiv, wie sie damit umgegangen sind. Und ich glaube, dass sie auch so im Kopf haben, dass sie wissen, wie stark sie auch noch in der Staffel sein können. Und gerade bei den Mädels, diese Stürze, boah, das ist dann halt auch, wenn du abgeräumt wirst oder genau diesen Punkt triffst, der einfach noch zu nass ist und diese 1 Grad zu viel dich reingelegt hast. Ja, das ist Olympia, ein gewisses Risiko musst du da auch gehen. Da ist dann halt vielleicht auch nochmal ein bisschen Pech dabei und dann hat es dich halt mal getroffen. So, das ist halt einfach cool, wie die damit umgegangen sind. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, die sind trotzdem stark für die Staffel. Also ich
kann sich natürlich auch ins Gegenteil verkehren, weil du, genau wie du es gesagt hast, du musst ein Risiko eingehen und bei den Franzosen ist es jetzt halt das Icing on the Cake. Die haben jetzt ihre Medaillen und alles, was jetzt dazukommt, ist halt einfach nochmal zusätzlich.
Oh, die wollen jetzt. Die müssen zu Hause.
Natürlich, mit den
Leistungen, da ist auch ein Riesendruck.
Ohne Frage. Ja, aber der Druck
ist nicht nur Icing.
Nein, aber der Druck ist schon, also die haben die Goldmedaille bei den Frauen, die haben die Bronzemedaille bei den Männern. Das, was jetzt kommt, ist schon ein bisschen die Kirsche auf der Sahne. Natürlich wollen die, aber ich glaube, das ist halt, das kann sich dann auch in diese Leichtigkeit, so wie bei den Deutschen in Hamburg. Klar. Ich weiß nicht, ob die Deutschen in Hamburg überhaupt schon mal verloren haben, das Staffelrennen. Und so wird das bei den Franzosen auch sein. Und die Deutschen, die müssen jetzt, weißt du? Und das ist genau, wie du sagst. Dann sind Lisa und Laura gestürzt und dann überlegst du halt, ah, fahre ich vielleicht doch 2 km/h langsamer in die Kurve. Und das sind dann halt genau diese 2 km/h, die fehlen. Also ich bin 100% bei dir. Das kann in die eine Richtung umschlagen. Es kann aber auch in die andere Richtung umschlagen. Und schwupps ist es halt im schlimmsten Fall ein 4. Platz oder auch ein 5. und 6. Platz. Das kann halt auch sein. Also das darf man halt nicht vergessen. Aber ach, wie geil ist dieser Spitzensport? Das ist einfach wirklich...
So gut. Eine wichtige Sache noch. Hast du das Bild gesehen im Ziel? Alex Yee und Hayden Wild.
Ja, Bild des Jahres. Also jetzt schon irgendwie Bild des Jahres. Wobei Bild des Jahres ist das vom Surfer.
Nee, der Surfer. Safe.
Das ist, stimmt schon. Das ist wirklich. Also
da bist du ein bisschen Triathlon-Bubble. Also, dass das Bild des, Jahres für
gesagt.
Sportsmanship.
Das, ja, absolut. Absolut Sportsmanship und auch wirklich, also, da auch echt Hut ab, weil das Witzige ist, auch wenn du das nicht weißt, also nicht nur das Bild an sich, sondern eigentlich auch die Entstehung des Bildes, würdest du ja denken, dass Alex Yee in der Rolle des Hayden Wild war, weil irgendwie tröstet Hayden Wild Alex Yee. Sorry, Dude, du hast mir gerade das Gold geklaut. So, aber das war, ja, aber das ist einfach auch wie alle anderen. Also es ist einfach auch, ist schon, also Olympia ist Sport, ist halt einfach cool und Olympia dann nochmal besonders und das sind wirklich so diese Momente. Das ist schon stark. Das ist wirklich ein bisschen jetzt auch Richtung PTO, Kyle Smith, wie er Daniel Beckegaard empfangen hat. Irgendwie Daniel Beckegaard, der halt so ein totales Seuchenjahr hat. Die Jungs trainieren zusammen. Fred war ja auch dabei in St. Moritz. Und dann wird Kyle Smith Zweiter in London und dann kommt Daniel Beckegaard da in die Halle reingerannt und er wartet auf ihn, umarmt ihn und hebt ihn erstmal hoch und so, weil er genau weiß, was Daniel Beckegaard nach dem Seuchenjahr gerade für einen Zentner schwere Last von den Schultern gefallen ist. Das ist halt einfach so, da schließt sich wieder der Kreis zu dem Spirit Nicky Boy, den wir am Main brauchen von der Ausfahrt hoch nach Famara. Das ist einfach der Champions Attitude und wenn du das siehst, wie die Jungs zusammen trainieren, wie die sich freuen, wie die sich bekämpfen und trotzdem dann sich im Arm liegen, das ist halt, solche Bilder schreibt einfach wirklich nur der Sport. Das ist einfach so. Und das ist auch, finde ich, auch das ist ja jetzt so die ersten Olympischen Spiele, die ich mit Kasper gucke, das sind dann doch auch irgendwie so die Werte, die du den Kids mitgeben willst, weil das halt einfach dieses, du arbeitest für was, du kämpfst und dann wirst du trotzdem vielleicht nur Zweiter, freust dich aber riesig, weil du bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hast und gratulierst ihm halt dem Ersten, weil der halt doch noch in der Situation vielleicht mehr wollte oder was auch immer, das Momentum auf seiner Seite hatte. Und da ist der Sport, das ist einfach, der schreibt so viele tolle Metaphern und das ist schon cool, muss man echt sagen.
Da habe ich nochmal eine, wo du das gerade sagst, so eine richtig coole, eigentlich, was heißt richtig cool, aber es ist ja so, dass, ey, ich habe das Ding geguckt, auch die Triathlon-Wettkämpfe danach, das erste, was ich gemacht habe, ist mich umgezogen und bin laufen gegangen. So, ne, das ist so, wie krass motivieren bitte, ja nicht nur für Triathlon, sondern auch, dass man diese Spitzenleistung sich einfach angucken kann und dieses, also mit mir macht das auf jeden Fall immer super viel und ich finde, das ist so krass motivierend, das zu sehen und was da geht und wenn man dann natürlich das auf sich bezieht und guckt, also wie weit bin ich weg von den 10 Kilometer Leistungen, das sind sowas von Welten, also wenn ich da mit den Rad gefahren wäre, dann wäre ich da wahrscheinlich, wenn es gut gelaufen wäre, am Ende noch eine 55 Minuten auf 10 Kilometer gelaufen, maximal und das ist ja aber so dieses Ding, was manchmal im Sport und auch im Triathlon bei uns, finde ich so ein bisschen irgendwie, ja, weiß nicht, ob das dann falsch eingeordnet wird oder so, wenn jemand persönlich über was spricht, also wenn, wir hatten jetzt ein paar Nachrichten auch mal bekommen, weiß nicht, ob du die auch bekommen hast, wenn wir über uns reden, über unsere Rennen, wenn jetzt Frankfurt, wenn wir jetzt sagen so, boah, wenn ich da mit 45 am Main lang schlappe. Ja, für einen ist 45 halt sein Intervallpace. So, ne? Aber wenn ich jetzt mich vergleiche mit, und also die Nachrichten waren dann so, für wen macht ihr den Podcast eigentlich? 45, wenn ihr sagt, ihr schlappt da lang und es ist voll langsam und so. Das ist ja voll demotivierend für uns, wo ich mir denke so, hä? Das ist doch, du musst doch im Sport auf dich schauen. Du musst doch schauen, was deine Leistung ist und nicht auf andere. Und wenn das jeder machen würde, dann können wir den Sport alle sein lassen, weil keiner ist so gut wie das, was die da bei Olympia machen oder was Fred Funk macht oder sowas. Jeden Tag, den kann ich nachts wecken, nachdem er 16 Gin Tonic getrunken hat, und in jeder Disziplin bindet er mir die Eier hoch, wie du das immer so schön sagst. Das ist so, das müsste mich ja dann auch total demotivieren, aber mich motivieren einfach diese Leistungen, sowas zu sehen, wenn jemand gut ist und dass sich harte Arbeit und dranbleiben und über jahrelanges Training und was dann dahinter steckt, dass sich das dann irgendwie lohnt. Und ich finde, diese Werte, dann sind wir auch wieder bei diesem, da schließt sich dann nochmal der Kreis, bei diesem Doping, dann dieser, weiß nicht wie er hieß, Harald, Hans, Peter, ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal, der dann irgendwie einen 12-Stunden-Ironman macht und dopt, weil er eine Chancengleichheit haben will, weil er halt ja viel arbeiten muss und auch noch Kinder hat. Und also diese Ausreden, warum man nicht viel machen kann, findet man ja immer schnell. Und dann aber zu sagen, ja, aber oh, ihr könnt ja dann nicht sagen, dass jetzt für euch 45er Schnitt langsam ist, demotiviert ja total. Oder dieses, ja, keine Ahnung, es legitimiert doch kein Doping, nur weil du keine Zeit hast zu trainieren. Digga, das ist so, wo ich mir denke, wenn man wirklich mal dahinter schaut, jetzt die Olympischen Spiele ist so ein geiler Anlass, und du hast es gerade so schön gesagt, dieses mal gucken, was dahinter steht, auch bei denen, die, keine Ahnung, Bogenschießen, so dass die haben nur diese Bühne alle 4 Jahre und leben auch in einem Jugendherbergszimmer in irgendeinem Stützpunkt und trainieren das ganze Jahr, und da ist so viel Verzicht, was in jedem Leistungssport einfach dahinter steht, um diese Leistung überhaupt zu erreichen. Und ich finde, das ist so, das sollte einen auch motivieren und einfach selber aktiv zu sein und zu sehen, ey, wenn ich da Zeit investiere in mich, in meinen Körper, in meine Gesundheit, dann bringt mir das auch was, dann ist es so. Und wenn ich was will und unbedingt gut sein will oder will, dass jetzt 45 für mich auch irgendwann mal ein langsames Tempo ist, ja, dann muss ich die Zeit in diesen Sport reinstecken und investieren. Und dann kann sich das für mich auch ausgehen. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen oder in 2 Jahren. Und das ist so irgendwie auch so ein gesellschaftliches Ding, was immer schlimmer wird, meiner Meinung nach. Oder was wir auch so an Nachrichten bekommen und so. Und genau das Gleiche auch wieder mit dem Doping. Dieses, ja, jeder, der jetzt unter 9 Stunden, also da, jeder, der unter 9 Stunden macht, muss auf jeden Fall einen Dopingtest machen, weil die sind ja alle voll. So, das ist so wirklich verstärkt, das haben wir vor ein paar Jahren eben auch immer mal bekommen, aber sehr wenig. Und das sind sehr viele Nachrichten, wenn man irgendwo sich positioniert oder mal Aussagen tätigt, wo ich mir denke, schaut euch jetzt die Olympischen Spiele an und guckt, was da dahinter steht und wie viel Verzicht und sonst was. Und wenn ihr das auch wollt, ja, dann müsst ihr das auch machen. Und wenn ihr es nicht macht, könnt ihr das auch nicht erwarten, dass ihr so gut seid. Und das ist, ja, keine Ahnung, das kam mir gerade immer so in den Sinn, wo du das gesagt hast. Das finde ich irgendwie krass und wichtig, da auch nochmal darauf hinzuweisen, dass man nicht denkt, so, ja, jetzt trainiere ich 3 Jahre und dann gehe ich auch zu Olympia.
Nee, und vor allem, was ja auch ganz wichtig ist, du hast das gesagt mit dem Bogenschießen, und da kannst du ja vermutlich mindestens 50% der olympischen Sportarten nennen, die opfern ihr Leben quasi oder einen Teil ihres Lebens, entbehren unglaublich viel, was man oftmals in dieser Situation aber auch gar nicht als Entbehrung wahrnimmt. Also das ist dann von außen betrachtet oftmals schwierig. Aber wenn man halt in diesem Leistungssport groß wird, wie es bei mir ja zum Teil auch der Fall war, dann nimmt man diese Entbehrung auch gar nicht so unbedingt als Entbehrung wahr, gerade auch wenn man es wirklich lebt. Und das ist ja eine Grundvoraussetzung, um nachher erfolgreich zu werden. Und das Interessante ist ja, dass es bei 50% der Sportarten noch nicht mal mehr monetär motivierend ist. Also jetzt im Triathlon, die Top-Leute, die verdienen richtig gutes Geld. Aber ein Bogenschütze, der verdient keinen Cent, oder ein Turmspringer verdient keinen Cent. Selbst Schwimmer verdienen nicht wahnsinnig viel Geld, wenn sie jetzt nicht irgendwie nebenbei noch über Social Media mittlerweile Geld verdienen. Aber ansonsten ist der Großteil der Sportarten ganz stark abhängig von der Unterstützung des Staates, von der Sporthilfe. Dann gibt's natürlich Prämien für Medaillen. Das sind dann auch mal irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht, 15.000 Euro, 20.000 Euro für eine Goldmedaille. Aber das war's dann auch. Also da geht's überhaupt nicht ums
Geld. Hast du ausgesorgt.
Also gar nicht. Genau, hast du ausgesorgt, kannst dir eine schöne Eigentumswohnung kaufen. Gar nicht, sondern es geht einfach darum, dabei zu sein. Und was ich finde ist, ich glaube, das ist zum Teil tatsächlich auch ein bisschen so ein ein deutsches Phänomen, das war es früher auch schon, das habe ich auch schon, glaube ich, ab und zu mal erzählt, dass wenn du halt in USA oder in Australien gesagt hast, du bist Triathlon-Profi, dass dann alle super interessiert sind und sagen, oh, wie cool, du lebst deinen Traum und Wahnsinn und wie genial, dass du das machen kannst. Und in Deutschland, ja, was machst du denn im richtigen Leben? Du musst doch was Anständiges machen, wo du so denkst, so, hey, ich trainiere irgendwie 30 Stunden pro Woche und verdiene damit auch zumindest ein bisschen Geld, so dass ich keinem auf den Taschen lieg. Das ist mein Job, so. Und das ist, glaube ich, schon tatsächlich ein deutscher Punkt, so dieses immer auf andere zeigen und auch dieses Neidische, das ist ja auch ein typisches deutsches Ding eigentlich, dass du dich nicht für andere freust, sondern dass du eher denkst, oh, wieso fährt der ein dickes Auto und ich fahre hier nur den Wagen oder was hat der für ein Fahrrad, was fahre ich für ein Fahrrad? Und in anderen Ländern sagt man einfach nur, oh, guck mal, was der für ein geiles Fahrrad fährt, so eins würde ich auch gerne fahren. Und in Deutschland hat das dann immer gleich so eine Wertung, also da bin ich schon bei dir und ich glaube, das allerletzte, was wir wollen, ist uns irgendwie darüber lustig machen und ich bin auch ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, weil ich schon auch glaube, dass wir das mehr oder weniger andauernd rüber transportieren, dass es uns um den Sport geht und dass es völlig egal ist, ob man den Ironman in 11, 12, 13, 14, 15 Stunden finisht oder in 7 Stunden 30, sondern dass es einfach darum geht, was zu machen und halt diese Leidenschaft zu leben. Und ich finde sogar, dass im Spitzensport die Konkurrenz wesentlich besser miteinander umgeht oder das Miteinander viel größer als im Amateursport. Also im Amateursport wird meiner Meinung nach viel mehr auf die anderen geguckt und viel mehr geneidet und warum ist der und der und der so gut als im Spitzensport. Also wenn du jetzt einen Chevy zum Beispiel anguckst, der weiß ganz genau, der hat nicht die Beine, um in die Top 10 zu laufen. Also guckt er, dass er irgendwie beim Radfahren eine gute Show macht und versucht irgendwie nochmal das Rennen anzuführen. Und man weiß ganz genau, wenn man ihn kennt, wie der sich gerade gefühlt hat, als er da vor den Kameramotorrädern langgeballert sein wird, der ist einfach so ein cooler Typ und das, ich weiß nicht, ob du den Zieleinlauf von ihm gesehen hast, der hat sich halt einfach richtig gefreut und ich weiß gar nicht, der ist 34., 35. und das ist das halt und im Ironman hast du das Gefühl, dass irgendwie so die ersten 10, 15, die freuen sich und ab Platz 30 geht's dann so los, dass dann schon immer mehr der Kopf geschüttelt wird und das lief nicht und das lief nicht und das lief nicht und einfach dieses, dass man es geschafft hat, dass man einfach die Vorbereitung geschafft hat, dass man am Start steht, dass man dann das Rennen schafft und das ist doch das, was zählt. Und am Ende, das sage ich so häufig, ist es doch völlig egal, ob du das Ding in, klar macht es einen Unterschied, ob du es in 8,59 gefinisht hast oder in 9 Stunden und 10 Sekunden, aber eigentlich auch nur für dich. Du kannst dann sagen, ich habe das Ding unter 9 Stunden gefinisht, wenn du 9 Stunden 10 gemacht hast, kannst du es nicht sagen oder 9 Stunden und 10 Sekunden. Aber so what, das interessiert am Ende deines Lebens interessiert es keinen, ob du 8,59 gemacht hast oder 9 Stunden und 10 Sekunden. Da kann man sich einfach freuen, dass man so eine gute Leistung gebracht hat. Und da bin ich voll bei dir. Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Dieses neidisch sein auf den Erfolg von anderen. Natürlich kann man irgendwie, wenn man sehr, sehr viel reinsteckt und man weiß, andere stecken ähnlich viel rein oder stecken vielleicht sogar noch weniger rein, kann man sagen, boah, wie fies, irgendwie ich reiß mir hier den Arsch auf, versuche irgendwie jeden Stein umzudrehen und der andere ist vor mir im Ziel, aber ja, dann ist er halt irgendwie talentierter oder hat halt einfach mehr Sport gemacht als Kind oder was auch immer. Also es ist genau wie du sagst, dann sollte man sich auch über sich selber freuen und auch mit dem anderen auch freuen. Also dieses Miteinander und das finde ich wird bei den Olympischen Spielen wirklich toll vorgelebt und das ist etwas, was ich, na klar, bei den Amateuren und bei den Hobbysportlern noch viel, viel mehr durchziehen sollte als im Spitzensport, was aber in der Tat leider nicht der Fall ist.
Ja, es geht vor allem, um das nochmal einzuordnen, immer so, wenn wir dann, glaube ich, über uns sprechen und sagen, 45er Schnitt ist langsamer so oder ein paar Beispiele war dann auch, ich meine, das hat dann, jetzt packe ich es nochmal aus, das Beispiel, am meisten polarisiert, wo du sagst so, ja, keine Ahnung, jetzt Jonas Deichmann, dann Ironman mit Mittagspause und wenn er dann 16 Stunden braucht, das reizt mich sportlich nicht, dass es die Leute diese Aussagen auch teilweise einfach dann in dem Kontext falsch verstehen. Es ist trotzdem krass, dass er 120 Ironmans am Tag macht, aber du hast ganz klar gesagt, für dich, also dich reizt das sportlich nicht, das halt zu verfolgen, sondern du fändest halt krass, wenn er das jetzt irgendwie 10-mal hintereinander 9 Stunden macht, fändest du beeindruckender, als wenn er jetzt 120 in 16 Stunden irgendwie macht oder so, wo es dann auch viel um Kopf geht und klar nicht krank werden und solche Geschichten. Und es ist auf eine andere Art beeindruckend, aber es ist jetzt für dich persönlich sportlich nichts, wo du sagst, so ja, das kickt mich jetzt. Und das ist ja auch so ein Ding, wo ich dachte, das darf ja auch jeder für sich selber entscheiden, ob er jetzt Sachen cool findet oder nicht cool findet. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und genauso ist es, wenn wir über unseren Sport reden und über unsere Leistung, was wir hier im Podcast ja auch häufig machen, Und wir, unser ganzes Leben, also ich komme vom Schwimmen, bin Leistungssportler, du kommst vom Radsport als kleines Kind schon als Leistungssportler. Und wir,
ja, früher ich mein, Handball.
Du, ja, Handball, also ja, aber du machst, keine Ahnung, du machst
ja, ja.
Über 40 Jahre Leistungssport, sage ich jetzt mal so. Und ja. Das ist dann auch nicht, dass du sagen kannst, oh, der hat jetzt viel Talent oder keine Ahnung was. Und dass wir dann darüber reden, ist es aber genauso, wenn wir mit Fred hier reden, der, wenn wir sagen, boah, ey, boah, krassen geilen Lauf gehabt, ey, jetzt 4 Stunden Rad gefahren und dann bin ich noch eine Stunde hinten drauf 4:30 gerannt, ey, richtig geil, Frankfurt kann kommen. Dann sagt Fred Funk so, 4:30? Boah, das ist aber richtig langsam. So, und das ist ja genau das Gleiche, nur wieder auf einem anderen Level, ne? Und das ist das, was ich eigentlich meinte damit, so dieses. Also, wenn sich irgendwer mal auf den Fuß getreten fühlt von irgendeiner Aussage von uns, so lasst euch doch, so das ist, man muss das nicht immer einordnen oder sonst was, sondern wenn jeder auf sich schaut und Leistungen und Berichte und Erzählungen von anderen und die mitnimmt und sagt so, ja, das war jetzt cool oder beeindruckende Leistung oder sonst was, das ist, nehmt doch das mit und trainiert selber, macht euer Ding. Und lasst euch vor allen Dingen von geilen sportlichen Sachen wie jetzt Olympia und sowas irgendwie inspirieren und motivieren und nimmt das mit. Und nicht, wenn einer mal sagt irgendwie so, ja, für mich ist 45 langsam oder ich finde einen Ironman in 12 Stunden nicht schnell. So, das ist ja so, keine Ahnung, das, was wir machen, wenn wir 9 Stunden machen, das ist auch nicht schnell. So, die schnellsten sind Magnus Ditlev, sonst was, das sind Zeiten, die weit unter 8 Stunden sind mittlerweile. Das ist schnell. Und ich glaube, darum geht's auch nochmal. So dieses, nicht jeder kann einen Ironman unter 8 Stunden machen.
Nee, und ich finde auch, was du gesagt hast mit Jonas Deichmann, dann können wir auch einen Deckel drauf machen, sonst wird es wieder so ein Stundending. Das sehe ich auch immer noch so. Also ich finde, es ist, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das ist natürlich von der mentalen Leistung her und auch von der Logistik dahinter eine absolute Leistung ist. Aber das ist halt etwas, wo ich denke, ja, das beeindruckt mich tatsächlich nicht. Was ich aber mittlerweile cool finde ist, und da bin ich dann auch so, dass ich das auch ganz offen sage, und ich finde, das kann man mir doch auch zugestehen. Also ich bin halt einer, du hast es gesagt, der vom Hochleistungssport kommt, der seit über 40 Jahren Hochleistungssport macht. Und natürlich beeindruckt mich das dann viel, viel mehr, was ein Magnus Ditlev macht, als das, was ein Jonas Deichmann macht, weil das auch für mich dann nachher nicht Das hat schon was mit Sport zu tun, aber wenn der da halt läuft und ein Fuß, Laufen wird so definiert, dass beide Füße den Boden verlassen. Und wenn ich dann irgendwie sehe, wenn er da am Ende läuft, dann ist es kein Laufen mehr, das ist dann halt ein Gehen. Gehen ist so definiert, dass ein Boden immer den Fuß berührt. Dann denke ich halt, ja, das ist, da tue ich mich halt mit schwer, was aber völlig, also das ist ja meine Meinung und die muss man mir dann ja auch lassen. Was ich aber zum Beispiel total cool finde, ist mittlerweile, was für ein Hype daraus entstanden ist. Und das hat mich
total
selber
geil, ja.
total beeindruckt, als ich dann in Rot gelaufen bin mit Basti und uns auf einmal diese riesen Schar da entgegenkam und dann halt einfach viele Leute mit ihm mitgelaufen sind. Und er dann auch ja vom Kopf her total klar aussah. Ich hätte auch gedacht, uns kommt da irgendwie ein Zombie entgegen, aber überhaupt nicht. Der sah total cool aus. Ja. So, und das ist, also da kann man ja auch seine Meinung dann ändern. Da kann ich ja auch sagen, mittlerweile finde ich das halt einfach cool. Oder mittlerweile haben auch schon Athleten von uns überlegt, ob sie nicht nochmal so eine Deichmann-Aktion mitmachen, einfach ohne Druck mal gucken, wie so ein Ironman läuft, wenn man das halt einfach wirklich so just for fun macht.
Und ist auch inspirierend.
Klar, absolut geiler langer Trainingstag. Du schwimmst 3,8, fährst an 180 Grad und dann joggst du am Rhein-Main-Donau-Kanal lang. Total cool. Also das meine ich auch ganz ernst. Aber man kann mir ja meine Meinung lassen, was das Projekt anbelangt. So, also das ist halt das, was halt immer so dieses Schwarz-Weiß ist. Also entweder du bist dafür oder du bist dagegen und wenn nicht, dann bist du halt nicht. So, das, und das ist natürlich total anstrengend. Also da kann man doch wirklich jedem seine Meinung lassen. Und das ist ja auch nichts, was ich jetzt irgendwie, ich würde jetzt sagen, Jonas Deichmann, was für ein Scheißtyp. Gar nicht.
Ein geiler Typ.
Sein Ding. Ich kann damit nichts anfangen, aber muss ich auch nicht. So, und hab das auch, wie gesagt, als ich es dann gesehen habe, auch mit ein bisschen, sehe das auch mit anderen Augen mittlerweile und er kann mit Sicherheit auch super spannende Geschichten erzählen. Ich meine, er hat auch ein paar Dämonen vermutlich getroffen in den letzten Monaten.
Oh, ja.
Die Geister, die ich rufe, ob man das will. Ich meine, die warten auf uns auch in Runde 3 oder 4 am Main. Also ich hoffe erst in Runde 4, aber das sind dann halt unsere Dämonen, die wir dann sehen werden. Und dann müssen wir dann auch gucken, wie wir damit umgehen. Vermutlich laufe ich dann auch nicht mehr, sondern wandle mich dann auch eher dem Gehsport zu.
Und ich habe schon einen Schlachtplan gemacht.
Ein Fuß.
Bier und Bratwurst, Nils. Wenn's laufen nicht mehr geht, Bier und Bratwurst. Also wir müssen noch Leute organisieren. Wenn wir gehen, dann ist das Zeichen, schmeiß den Grill an und stell das Bier kühl.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, du darfst währenddessen kein Alkohol. Dann schließt sich wieder der Kreis zum Doping. Also Alkohol während des Sports ist nicht gut. Nicky Boy.
Oh.
Auch zum Beispiel so ein Punkt als Schlusswort.
Dann werde ich vielleicht disqualifiziert.
Wann ich das letzte Mal was getrunken habe, also das ist halt auch so ein Ding, ich meine, ich bin ja eh keiner, der jetzt viel trinkt, zu Hause trinke ich eigentlich nie, ich bin immer so jemand, der in Gesellschaft dann gerne einen Drink nimmt und wenn er dann ein, zwei Gin Tonic hat, trinkt er auch gerne noch einen dritten, aber ansonsten trinke ich nicht viel, aber jetzt zum Beispiel fällt mir das überhaupt nicht schwer, auf Alkohol zu verzichten oder ich esse super wenig Süßigkeiten gerade, weil ich halt einfach merke, wie wichtig das Fueling ist. Und das ist auch so, was halt oft dazu gehört, ja auch irgendwie zu dem, was du vorher angesprochen hast, dieser gesunde Lebensstil, wie krass das ist, wenn man dann halt erstmal in der Maschine drin ist, wie das dann halt doch wieder leicht fällt, diesen Fokus zu finden. Klar, das sind jetzt auch nur ein paar Wochen, da fällt es natürlich auch leichter, aber ich glaube ehrlich gesagt, hätte ich das 2-3 Monate vorher gemacht, wäre es ganz genau das Gleiche gewesen. Also kommen wir nochmal zu den Olympischen Spielen, kommen wir zum Hochleistungssport. Das ist einfach eine sensationelle Inspiration und ich freue mich schon wirklich riesig aufs Teamrennen und auch schon auf Leichtathletik geht jetzt auch los, Kipchoge-Marathon. Ah, herrlich. Wird gut. Deswegen, Nicky Boy, Deckel drauf.
So sieht's aus.
Lange, wilde Folge.
Ja, war gut. War sehr gut.
Hat Spaß gemacht.
Hat sehr viel Spaß
Absolut.
Gemacht.
Absolut. Genau.
Nach dem,
euch ein schönes Wochenende. Beim Training, beim Racen oder beim Olympia gucken.
Genau. Und wir gehen fleißig sporteln jetzt.
Genau.
Jetzt zählt.
Trainieren sogar. Nicht
jetzt
nur
zählt's.
Sport machen,
am
sondern
Wochenende,
Training.
Am Wochenende zählt's, Nils. Gib Gas. Hol alles raus.
Hauptsache gesund bleiben.
Hauptsache gesund bleiben. Also viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Schönes Wochenende.